Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge Ready for Review mit der wunderbaren Sandra. Hallo Sandra.
Hallo Daniel, du bist aber auch wunderbar, nicht nur die Sandra ist wunderbar.
Danke, aber du, ja. Die immer programmiert, ja.
Genau. Ich glaube, das war ja mal Brumm, nicht vergessen. Und Brumm.
Ja, Brumm, ja.
Wir geben uns heute aber Mühe, das Thema Auto nicht anzusprechen.
Wir haben es zumindest in den paar Themen, die wir uns für heute vorgenommen haben, noch nicht drin. Und ich passe auf dem Trello-Board auf, dass da jetzt nichts reinkommt.
Also obwohl, ich könnte berichten über das neue E-Auto meiner Nachbarn.
Macht das so einen Lärm, oder?
Nee, alles gut. Ich bin heute brav, ich werde heute nichts über Autos erzählen.
Wir können die Konsumkategorie nicht schon wieder umbenennen.
Dann müssen wir sie langsam aufsplittern, ne?
Ja, genau, dann sind es vielleicht mehrere. Aber ja, wir haben heute ein paar Sachen zu besprechen, von daher können wir gar nicht so sehr vom Thema jetzt am Anfang abweichen. Ach ja. Sollen wir direkt ins Thema reingehen, oder?
Ja, nee, eigentlich muss ich mich erstmal bei dir erkundigen. Wie geht's dir eigentlich, Daniel?
Ach stimmt, das macht man ja heute. Gut geht's mir. Also ich war ja ein bisschen kränklich. Deshalb ist ja unser Stream leider ausgefallen, unser letzter. Da kommen wir aber nachher nochmal dazu. Passenderweise habe ich mir so, ich hatte Rücken während des Urlaubs.
Daniel, du bist alt.
Ja, ich bin sehr alt, sehr alt. Aber ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut. Ich meine, wir haben jetzt heute den 2. Juni, das heißt, morgen ist Feiertag. Yeah. Freitag ist Brückentag.
Yeah.
Und wir haben ja schon gesagt, am Feiertag arbeitet ja niemand. Richtig, Sandra?
Ich werde dir nicht widersprechen.
Das ist gut. Und, und ja, von daher ist eigentlich alles superbar. Und wie geht's dir?
Auch ganz gut. Ich habe diese Woche einen Medienmarathon, habe ich das Gefühl. Oh. Am Montag hatte ich einen Podcast aufgenommen. Da war ich Gast bei Death Journey. Gestern hatten wir die Staffelfinale Late Night. Ja, und zum grünen Abschluss ein Podcast mit Daniel.
Yes! Ja, das ist schön.
Aber mit der Late Night, wir gehen jetzt in die Sommerpause. Oder in die Kreativitätspause. Und wenn alles gut läuft, dann sind wir September wieder da.
Wir sollten auch von der Late Night nochmal so ein paar Videos oder Playlists teilen. Denn da ist ja schon echt einiges an Content zusammengekommen. Und wenn man jetzt so im Sommer nicht weiß, was man tun soll, dann...
Ja, auf jeden Fall. Und gestern hatten wir eine, wie es sich für gute IT-Nerds sich hält, haben wir auch eine Retrospektive gemacht. Und dann sind wir mit den Gästen halt so ein paar Highlights aus den Sendungen halt mal durchgegangen.
Und danach musste ich jetzt erstmal Pause machen und wollte euch für ein paar Wochen nicht sehen, wie es bei so einer richtig guten Retro auch ist.
Nee, ich hatte das Gefühl gehabt, dass das ganze Format eigentlich ganz gut angekommen ist bei den Leuten.
Ja, also ich höre auch nur Gutes. Also ja. Von daher.
Also Daniel, vielleicht findest du ja Zeit, bis zum nächsten Mal mal reingeschaut und dann können wir das ja gerne mal thematisieren.
Ich dachte, ich werde jetzt eingeladen, aber ja, ich schaue
also
natürlich
du,
an. Ich habe mir eben.
Ich habe das extra noch nicht ausgesprochen. Guck dir erstmal die Sendung an und dann entscheide, ob du wirklich nochmal eingeladen werden möchtest.
Das ist ja die Gefahr. Ich weiß ja, was ihr da so tut. Ich habe ja schon reingeguckt.
Obwohl, die ersten Bewerbungen haben wir schon bekommen. Also ist es nicht so, dass wir.
Bewerbungen, dass jemand bei euch reinkommen möchte?
Ja. Also.
Interessant.
Finde ich auch, ne? Aber Sachen gibt's, die gibt es nicht.
Ja, so. Definitiv, ja. ja, das heißt, ja.
Und vielleicht nochmal, wir haben ja letzte Folge ja einen Ping geschickt. Der läuft immer noch. Er ist noch nicht in Timeout gelaufen.
Genau.
Die Leute wissen es schon.
Genau, und ihr könnt ja dem Podcast mal einen bösen Tweet schicken, dass sie uns antworten sollen. Nein, macht das nicht.
Bloß nicht.
Ja, wir wollten ja nur mal wissen. Ja.
Alles gut. Ja, Family genau. IT Support, ne? Das ist ja unser Thema zum Warmwerden.
Genau, das ist ja ein bisschen auch dein großes Thema, oder?
Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich die Einzige bin, die zu Family IT Support nicht Nein gesagt hat. Wo das
ich mache auch immer, ich hätte jetzt beinahe gesagt, nee, mein Vater hat einen Mac. Da gibt es keine Probleme. Aber bevor ich den Shitstorm hier noch mit einfange, nein, wobei, so viel passiert da wirklich nicht. Also das ist so am kritischsten eigentlich, wenn so ein Betriebssystem-Update ist und irgendwelche Icons anders sind, dann ist das am ehesten. Aber ansonsten ist da... Ja, ja, vielleicht habe ich auch nicht die Probleme, die du hast heute im Family IT Support.
Genau, denn Sandras Family IT Support umfasst ja nicht nur, wenn Probleme mit den Rechnern gibt, sondern es geht allgemein um IT-Themen. Und bei mir zu Hause wurde ganz lange gemeckert über, dass die Working Station von Axel nicht ausreicht, um zu zocken in der Pandemie. Und damit lag er mir so in den Ohren, wollte sogar meinen Rechner schon abends in Beschlag nehmen zum Zocken, dass ich dann immer gesagt habe, ja Axel, es ist gut, du kriegst einen neuen Laptop, ist ja in Ordnung. Oh. Naja, auf jeden Fall, es sollte auf jeden Fall ein Gaming-Laptop sein. Also eigentlich ist das totaler Blödsinn mit den Gaming-Laptops. Das bin ich der Meinung, aber Axel wollte keinen Desktop haben, weil irgendwann, also er hat die Hoffnung, dass die Pandemie ja irgendwann vorbei ist. Und dann wäre so ein Laptop ja ganz praktisch. Und dann habe ich gesagt.
Das ist auch die Performance nicht so hoch, weißt du, dann ist das Spiel nicht so schnell.
Genau. Das, nee, das, du, ich muss mich jetzt bei Counter-Strike echt anstrengen.
Oh.
Also man sagt ja nicht, dass die Hardware nichts was vom Können aus ist, aber Axis Trefferquote ist um 50% besser geworden.
Nicht schlecht, nicht schlecht.
Also nur um mit neuer Hardware. Aber ich will das gerne auflösen. Ja,
aber du Axel könntest natürlich auch das Internet wieder runterschrauben, wenn du.
Ja, genau. Aber ich habe jetzt erfahren. Aber ich habe erst erfahren, dass er, ohne dass ich wusste, an dem Pipettschrank war und hat noch eine zweite Leitung von seinem Arbeitszimmer direkt an den runter.
Und das geht aber nicht.
Also mein Kommentar dazu war gewesen, Axel, du wirst langsam übergriffig. ich habe ein bisschen gelesen und ich war überrascht, wie so teuer Gaming-Laptops sind. Also nicht mal meiner hat so viel gekostet. Aber gut, ich hatte halt ein anderes Anforderungsprofil. Naja, ich habe mich am Ende für ein Razer Blade 15 Advanced entschieden. Aber das Modell vom letzten Jahr, 2020, weil das gerade im Angebot war. Die haben nämlich vor ein, zwei Monaten ein neues Modell rausgebracht. Und damit waren die Modelle vom letzten Jahr halt günstig zu kriegen. Und da ist halt ein i7 drin mit 16 GB Arbeitsspeicher und mit einer Grafikkarte mit RTX 2080S. Die neueren haben eine 30 aus der 30er-Reihe, aber ich war nicht gewillt dafür, nur wegen einer besseren Grafikkarte gleich 500 Euro mehr auszugeben. Und halt ganz wichtig, ein Terabyte SSD-Platte. Dazu gab es eine Dockingstation und ja, seitdem ist Axel verschwunden. Ich traf ihn halt jetzt bei Counter-Strike Go, wenn ich mit ihm reden möchte. Nein, Quatsch, so schlimm ist es nicht. Also nee, also ich war erstaunt, wie das gut funktioniert. Aber ich sagt, gut, bei den Preisen für Grafikkarten auf dem Desktop-Bereich weiß ich nicht, ob man da jetzt was Vergleichbares günstiger im Desktop, aber da ja halt die Anforderung war, das muss mobil sein, fand ich jetzt das jetzt ein guter Kompromiss an der Stelle.
Ja, also da muss ja auch jeder so gucken, wie das passt und hat ja alles so seine Vor- und seine Nachteile. Manchmal hätte ich auch gerne das Notebook zum Zocken, aber ja.
Ja, also gut. Das ist, das ist, wenn du zwei Rechner hast, dann, das ist mit den Daten immer so eine Sache, ne? Mhm. Und das von daher. Aber ich fand jetzt vom Preis-Leistungs-Verhältnis her und von den Anforderungen her echt ein guter Kompromiss an der Stelle. Ja. Und ja, wie ich gestern gelernt habe, Happy Wife, Happy Life. Bei mir ist es Happy Husband, Happy Life. Von daher. Alles gut. Ja, und dann hat Axel irgendwo gelesen, Mousepads sind unheimlich wichtig. Und okay. Da... ich wusste gar nicht, dass man sich mit Mousepads sich beschäftigen kann. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, haben wir dann gesagt, okay, bestellen wir neue Mousepads. Und ich habe mir jetzt von so einem HyperX Gaming so ein Furi Mousepad besorgt. Und ja, es ist doch was anderes, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt voll die Performance davon gekriegt habe. Aber
Trefferquote nur um 10% besser.
ja, vielleicht 5%. Aber ich war erstaunt, was es mittlerweile für Mauspads gibt, ne? Früher hast du dir so,
Ein
kennst du noch diese
Werbegeschenk.
Schreibtisch, Mappen, diese DIN
Ja.
A0, wo du da drauf schreiben kannst? In den Größen gibt es auch Mauspads.
Okay, und warum?
Ja, das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Aber ich habe jetzt auch gelernt, auch im Gaming, man sollte auch die Maus beim Zocken auch aus der Elle heraus bewegen und nicht aus dem Handgelenk. Und dann macht das wieder so Sinn,
Okay.
dass du so ein riesen Mausbett hast.
Okay, muss ich jetzt umlernen?
Also ich tue es nicht, aber was du tust, ist dir freigestellt.
Ich glaube, Gamer wird keiner mehr aus mir, da ist das auf dem
Also
Niveau.
immer, ich gebe jetzt nur die Ergebnisse meiner Recherche wieder, ne? Also was jeder mit der Information tut, das ist jedem freigestellt.
Bei jeder Aufnahme denke ich mir, verdammt Daniel, du musst anfangen, wieder Counter-Strike zu spielen, weil irgendwann musst du da in das Duell.
Das Duell. Ich dachte,
Das
wir würden
Große.
im selben Team sein.
Natürlich, aber es gibt ja auch mal Friendly Fire versehentlich, ne? Also. Nein, würde ich niemals tun. Also nicht absichtlich
Nein,
jedenfalls.
überhaupt nicht.
Was
Naja, auf
sagst du
jeden
denn?
Fall.
Nein.
Aber ich sehe schon, ich sag's, wir haben das jetzt so oft erwähnt, wir glaube ich, wir müssen mal eine Streaming-Folge machen.
Ja, Ready for Headshot. Der Titel steht schon.
Ready for Headshot. Das ist doch meine geile. Das muss ich sofort aufschreiben. Na?
Ich bin mir sicher, dass ich das schon gesagt habe.
Also zumindest ist mir das entfallen. So, Leute, das kommt, ihr seid live dabei, wo das hier in den Backlog reinkommt. Zack, boom, Streaming.
Memo an mich.
Ready for.
Und jetzt kommt die Überleitung, wie ich festgestellt habe, läuft das ja schon quasi ein Jahr so.
Ja, denn Sandra wollte von Daniel Gilt sehen.
Das ist nicht so, dass ich hier kostenlos mit der Sandra podcasten darf. Nee, das ist.
Ich nehm dafür Gebühren.
Ja, genau.
Nee, ich habe Post bekommen von unserem Domain-Hoster. Und der hat geschrieben: Hey, du hast vor einem Jahr Ready for Review Dev gekauft. Und wenn du das weiterbehalten möchtest, dann gegen Einwurf von Münzen. Und dann schrieb ich Daniel: Daniel, wir haben Geburtstag. Gratuliere uns.
Beim Früh, das war so super früh. Ich saß beim Frühstück. Also das war so, ja. Was ist denn los? Ja, die Sandra-App ging an und dann. Um die Uhrzeit bin ich das nicht gewohnt.
Stimmt, der Daniel hat ja eine Sandra-App.
Es ist echt die, ist wirklich, wenn ich umbenennen könnte unter iOS, würde ich das Sandra-App nennen. Aber ja.
Sehr gut, sehr gut. Nee, genau, wir haben also, ja gut, ein richtiger Geburtstag ist ja nicht, weil wir die erste Folge erst im September aufgenommen hatten, weil Sandra nochmal durch die Weltgeschichte segeln wollte. Aber zumindest haben wir da vor einem Jahr die Idee halt fix gemacht. Und das ist auch keine Bieridee mehr gewesen, keine Schnapsidee, sondern das wurde fix gemacht, weil die Domain gekauft worden ist.
Ja. Tja, und der Geburtstag ist, könnt ihr euch schon mal alle in den Kalender eintragen, der 17. September. Da hat das Ganze angefangen.
Ja, eigentlich hat das ja schon früher angefangen.
Das stimmt, da waren ja vorher schon die anderen Folgen, ne? Aber wenn ihr jetzt in der Zeitreise irgendwann mal zurück müsst, um da was zu verändern. Nein.
Alles gut.
Live dabei sein, ne?
Genau,
Die
das so.
Entstehung. Aber die richtige ist halt das irgendwann im Juni, weil dann kam mir dein Segeltörn dazwischen, aber hatte ich wenigstens Zeit, die Domain fertig, die Homepage fertig zu machen.
Genau. Also ich habe dann nochmal abgechillt und da musst du schon arbeiten.
Hier seht ihr mal, ne? Muss bezahlen, muss arbeiten. Ja?
Ja, ich muss mal sagen, ich habe alles richtig gemacht.
Ach du meine Güte, ja. Aber wie gesagt, ein Jahr alt und ja, es geht immer weiter. Das Trello-Board ist voll.
Also ich glaube, dass wir, also bei dem Trello-Board schaffen wir auf jeden Fall noch ein Jahr zwei.
Ja, wenn man, also vor allem, wenn das wächst ja während den Folgen. Das ist ja
ich glaube, das ist ein selbstfüllendes System.
Ja, allein die Konsumkategorie. Ja.
Oh, ja.
Aber heute haben wir wirklich, also ich weiß noch nicht, ob es News des Monats sind, aber wir haben so ein News des Monats bei uns im Board drin. Drei Themen mit Potenzial, über die wir quatschen wollen, ne?
Genau, wir haben das eigentliche Thema von der Folge sogar rausgeschmissen, weil wir Sorgen hatten, dass wir sonst die 2-Stunden-Marke knacken.
Oder die 3- oder die 4-Stunden-Marke, also das weiß man ja auch nicht. Ja. Stimmt, obwohl du dich vorbereitet hast, aber das machen wir dann vielleicht das nächste Mal.
Ja, ich bin spontane Themenwechsel ja. Bin ich vorbereitet.
Das gehört ja zum Konzept, gehört das ja dazu. Also das ist ja
genau, bereite dich vor, damit wir spontan über das Thema reden können.
Genau. Und das sind zwei Artikel und einmal ein Tweet, um die es heute geht, ne?
Ja. Und das Lustige, eigentlich sind die Anstöße da eigentlich nur Tweets, oder?
Ich glaube schon. Beim letzten auch, da weiß ich gerade gar nicht.
Ja, gut, ich hatte das ja gepostet. Okay, ja, das ist mein eigener Tweet, okay.
Ach stimmt, das war von dir der Tweet, deshalb
ja.
War das so, ja. Ja.
Ja, ich schaffe auch manchmal, einen Artikel viral gehen zu lassen. Hallo, sogar Eberhard Wolf hat mir geantwortet.
Auf das Ding, ja?
Ja. Oh mal.
Ja, da müssen wir den Tweet, aber also das heißt für euch, ihr guckt, wenn ihr nachher die Shownotes guckt, da findet ihr den Link und dann spannende Diskussion. Was hat der Eberhard Wolf denn geschrieben?
Ja, der hat das versucht zu relativieren, von wegen, naja, wenigstens sind sie danach selbst auf den Trichter gekommen, dass man Agilität als Lösung hätte nehmen sollen. Und dann habe ich ihnen geschrieben, naja, wenn du von den Kollegen halt den CV anschaust, dann hätte der Agile wissen müssen, dass Agilität
das die Lösung ist. Aber jetzt sind wir schon fast im Thema. Sollen wir das Thema mal gerade
hochgehen? Ja, komm, lass mal noch hochgehen. Das haben wir
schieb's direkt nach oben.
Siehst du, und zack, haben wir die Reihenfolge geändert.
Ja.
Ja.
Wahrscheinlich sind doch irgendwo 5 Karten entstanden.
Naja,
also Sanna, worum okay. geht's denn da? Was ist denn da? Was hast du denn da viral gehen lassen?
Also, ich habe halt auf Golem eine Übersetzung vom Blogpost gelesen. Titel war Softwareprojekte, meine Erfahrungen mit externen Entwicklerfirma. Und ich habe einen Tweet mit einem Link zu diesem Artikel, oder nee, eigentlich war das ein Tweet von Golem, was ich dann retweetet habe. Und ich meinte dann nur als Kommentar, if you pay peanuts, you will get monkeys. Schulterzucken. Und ja, worum ging es in den Artikel? Da wollte ein Entwicklerkollege, also Kollege im Sinne, dass er halt auch Entwickler ist, so wie wir, neben seiner eigentlichen Tätigkeit ein Startup hochziehen mit einer Anwältin. Und er hatte keinerlei Erfahrung von App-Entwicklung, deswegen dachte er sich, okay, ich kenne zwar Backend, aber für die App-Entwicklung hole ich mir ein externes Entwicklungsteam. Und die wollten alles richtig machen, das heißt, sie haben halt ganz viel Zeit investiert in Verträge und Anforderungen und mit den Einholung von Empfehlungen, wie die Entwicklungsfirma halt ist. Und was mich dazu eigentlich bereitet hatte, diesen Artikel zu Ende zu lesen, war, dass er eigentlich ganz gute Erfahrungen mit externen Entwicklern hatte. Er hat sogar mal richtig gute Entwickler für $10 die Stunde bekommen. Und der hatte sich jetzt eine Firma genommen, die sogar etwas mehr verlangt hatte und das ein bisschen überrascht hatte, nämlich $25 die Stunde.
Unsummen.
Unsummen. Und wunderte sich dann, dass halt, also es war ein Festpreisprojekt, dass halt dann, dass das Ganze nicht so lief, wie er es wollte und eigentlich den Entwicklern sogar erzählen musste, wie man halt App entwickelt, weil die mir dauernd erzählt hatten, das geht alles nicht. Und dann hat er sich halt Nächte um die Ohren geschlagen, um nachzuforschen, ob das wirklich nicht geht und hat dann den Leuten halt Nachhilfeunterricht in App-Entwicklung gegeben.
Aber das war witzig. Ich habe auch beim Lesen gedacht, Sekunde, das geht doch. Also ich war kurz davor, selber nachzugucken. Ja. Also genau. In dem konkreten Fall, glaube ich, hat er sich eine React Native App aufquatschen lassen oder beraten lassen. Also ich will jetzt nichts gegen React Native sagen. Und dann Twilio sollte integriert werden und auf einmal hieß es, das geht nicht. Und ja. Und dann wurde Twilio noch falsch konfiguriert und
genau, das ist, war mit einer Sicherheitslücke und ja.
Ja.
Naja, und dann wird er halt gewettert gegen externe Entwicklungsteams und der hat auch dann die Vermutung gehabt, weil da auf einmal die Antwortzeiten halt auch immer länger wurden und die wollten halt Bugs nicht fixen und dann mussten sie viel Buch führen über Bugs und dann halt über Vertrag halt das einfordern. Also alles so, was in so einem Wasserfallmodell halt schieflaufen kann. Und ihr werdet es nicht glauben, er hat dann die Vermutung aufgestellt, dass da Entwickler weggezogen worden von seinem Projekt, weil eventuell jemand die auf ein Projekt gestellt hat, wo man mehr Geld verdienen konnte. Aha. Wahnsinn. Also.
Ja.
Da habe ich mir auch gedacht, ja, bei
25. Also im Endeffekt hatte er ja das ganze Projekt oder weitestgehend das Projekt keinen Kontakt zu den Entwicklern, gar nichts. Ne?
Ja, genau.
So, nur stimmt, zu irgendeiner Person. Was bitte?
Ich glaube, der hatte nur mit Sales Kontakt gehabt.
Also mit irgendeiner Person, die dafür da war, mit ihm zu reden.
Genau. Die aber sehr gut war in Deutsch hinhalten.
Ich hätte gern gewusst, ob er die Person auch bezahlen musste. Oder ob das intern verrechnet wurde. Ja.
Naja, und dann kamen wir zu dem goldenen Schluss. Er wollte ja nicht sagen, dass alle externen Entwicklungsfirmen schlecht sind. Und aber er hat dann für sich ein Fazit bezogen, wie denn, was er beim nächsten Mal besser machen würde. Und können wir die 10 Punkte mal durch, die also 8 Punkte. Nämlich, dass man eine fortlaufende Liste von Funktionen führen sollte, die halt umgesetzt werden sollten, Priorisierung und dann sich eine Handvoll Entwickler, vielleicht Freiberufler sogar zu nehmen, die unabhängig sind. Dass sie sich dann von einem Feature zum nächsten halt hangeln mit, und dann jedes Feature einzeln abgenommen wird. Und wenn man dann weiterhin mit dem Ergebnis zufrieden ist, halt ihm das nächste Feature gibt, wo ich mir dachte, das ist doch eigentlich Scrum, was er jetzt mit mir hier beschreibt.
Ja.
Und wenn du mit den Entwicklern unzufrieden bist, dann suchst du dir für die nächsten Feature halt einen anderen Entwickler. Und ich glaube auch der Fehler, was er auch gemacht hat, ich glaube, die Sourcen waren halt, wurden erst am Ende abgegeben, ne?
Ja, das war doch das mit dem Git-Repository,
ja, genau.
Wo er erst einen ZIP-File geschickt bekommen hat. Dann hat er gesagt, aber wir haben im Vertrag vereinbart, es muss ein Git-Repository sein. Und dann hat er ein Git-Repository bekommen mit einem Commit. Nämlich das ZIP, das da reingeschoben wurde. Also ich lache, weil ich finde, das ist, ja. Ja.
Ja, und ja, dann habe ich, ich war so neugierig, was das für einer ist, weil es kann sein, dass es ja ein Anfänger ist oder sowas. Und dann habe ich, seine Webseite war nämlich verlinkt und habe ich mal in seinen CV reingeschaut und also liest sich echt hochgradig, ne? Und hat bei Google gearbeitet, bei Amazon und dabei habe ich mir gedacht, Junge, eigentlich hättest du es auch besser wissen müssen, bei dem Hintergrund an Arbeitgebern.
Ich glaube, das heißt nichts. Also... unabhängig, wo du arbeitest, auch in welcher Rolle, du musst das ja, das, was du da machst oder vielleicht auch in Anführungszeichen machen musst, auch mit Leben füllen, wenn du selber dran bist. Ne? Also wenn du glaubst, du weißt es besser. Also ich meine, das ist ja, der ist ja aus den USA, ne? Also vielleicht ist es nochmal ein ganz anderes Verhältnis dazu, wie man Leute anstellt und zu welchen Preisen und so. Aber ich fand $25 echt knapp kalkuliert.
Ja, vor allem, ich habe mich gewundert, wo er denjenigen für den $10 gefunden hat. Gut, da stand Teilzeitfreiberufer. Ich meine, wenn das so ein Student ist, ne?
Der das, ja, aber trotzdem ist das zu wenig, wenn du entwickeln kannst.
Ja, natürlich, ne? Also, ist das zu wenig, vor allem als Freiberufler, ne? Also,
weil
also mir ist es schleierhaft. Also,
der Start, ja.
Ja, aber ich habe ja auch zwischendurch beim Lesen gedacht, das ist so ein, irgendwie ein Fake News oder so, ja? Da will jemand einfach nur eine lustige Story erzählen.
Ja, dafür klang es leider zu traurig, ne? Also dieses Ganze, das war so... ich meine, was man auf jeden Fall da rausbekommt, ist, dass diese ganze Kommunikation nicht richtig lief, ne? Also auch wenn er dann mit der API, die er vorher definiert hatte und alles... das klingt alles so, als hätte gäbe es dann Kommunikationsprobleme einfach zwischen denen. Und auch, dass das immer über eine Person gemacht wurde, klingt so ein bisschen danach... dass die einfach nicht geschafft haben, direkt mit einer Sprache zu sprechen, weil ich meine, dafür machst du ja im agilen Prozess auch die Termine, wo ein Kunde dabei ist oder ein Stakeholder dabei ist, um diesen direkten Austausch zu haben, damit auch alle wissen, worum es geht, was die Hintergründe sind und. Und das ist hier ja komplett weggekapselt worden.
Ja, aber gut, auf der anderen Seite kann ich das nachvollziehen, die anderen Firmen, wenn sie das so knapp kalkuliert haben, ne, dann ist es eigentlich eine gängige Praxis. Ich kenne das von Handwerkern. Also im Muster von knapp kalkulierten Bauprojekten läuft es genauso halt ab. Also das Verhaltensmuster kommt mir bekannt vor.
Ja, es ist mega knapp kalkuliert, weil die Person, wie gesagt, die Person, die Kommunikation macht, die wird mitbezahlt.
Ja.
Und das, wenn die so riesige Vertragssachen gemacht haben und da so viel Energie und Zeit reingeflossen sind, das sind ja auch alles Mitarbeiter, die mitbezahlt werden müssen. Und dann hast du einen relativ geringen Tagessatz da drin, ne? Ich weiß nicht. Also, ich glaube, das ist einfach, ja, da, wie du schon gesagt hast, wenn man Peanut zahlt, kommen halt die Monkeys, ne?
Und, ja. Aber Kevin, Kommentar dazu war auf Twitter ganz lustig. Der meinte so, ja, ist doch eigentlich kein Problem, wegen dem Infinity-Monkey-Theorem. Weil wir und dabei sagt er halt, wenn du einen Affen halt unendlich lang an der Tastatur tippern lässt, dann kommt irgendwann mal das Richtige dabei raus.
Nee, das heißt doch, wenn du unendlich viele Affen an ein Problem setzt, dann wird wenigstens einer das Problem lösen, oder?
Okay, dann habe ich das anders im Kopf. Dann nehmen wir mal deine Variante. Okay. Aber ich glaube, dass beides kommt auf dasselbe raus.
Ja, eben. Ja. Eine Variante kostet mehr Erdnüsse. Das ist das Problem.
Oder haben wir das Problem nur parallelisiert mit mehreren Affen?
Ja, also ich habe es immer so verstanden, dass irgendwann einer halt versehentlich das Richtige eintippen müsste eigentlich. Und dann hast du die Lösung, ne? Aber ja.
Okay. Fand ich. Naja, auf jeden Fall. Aber der Simon meinte auch schon auf Twitter, das kann sein, dass in Amerika wirklich das bisschen out of control ist mit den Stundensätzen, weil da kannst du wohl alles verdienen. Von $10 die Stunde bis $400 die Stunde. Weil es halt Amis sind. Irgendwie.
Ich weiß aber nicht, ob sie das in den USA eingekauft haben oder ob sie da woanders mit wesentlich niedrigeren Tagessätzen eingekauft haben.
Das kommt ja auch, ich meine, es kommt auch ja auf die Länder an, wie die Lebenshaltungskosten sind, ne? Da kannst du auch deine Dienstleistung halt in hochpreisigen Ländern halt entsprechend auch niedrig anbieten. Kommt aber halt dann der Kommunikationsgap halt dazwischen, ne?
Also das wäre jetzt mein Tipp, also ohne es jetzt genau zu wissen, ne? Es kann natürlich, also $25 pro Stunde ist natürlich echt, echt wenig und, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass sie das irgendwie, wo sie irgendwo sehr, sehr günstige Entwickler hatten und das dann dahin gemacht haben. Das würde dann auch dazu passen, wenn die mit denen irgendwo mehr verdient haben, ne, dann klar wird das genommen, wo die Leute mehr bezahlen.
Ja, ja. Naja, auf jeden Fall, das erinnert mich auch mal so ein Projekt, was ich mal hatte, wo entsprechend auch Leute halt auch aus günstigeren Ländern eingeflogen worden sind. Und die waren sowas von günstig und da war halt auch ein anderes Ethos. Aber da war das halt auch, dass das Berufsstand Softwareentwickler halt für sie halt ein sozialer Aufstieg war. Das heißt, sie haben das ja nicht aus Ethos gemacht, so wie wir es tun, sondern halt, ist halt ein Job, ne?
Ja.
Und da war das für sie halt ein sozialer Aufstieg. Deswegen muss man das auch noch ein bisschen so relativieren. Also wir dürfen da auch nicht mehr mal mit unserem Pathos halt so durch die Gegend rennen. Ne? Das kommt auch noch ein bisschen dazu.
Also wie gesagt, ich bin mir sogar relativ sicher, dass die das alle richtig gut können und auch vielleicht sogar motiviert machen. Aber wenn die Kommunikation nicht stimmt, also wenn du immer eine Stelle dazwischen hast, die das nochmal übersetzt, die Anforderungen. Also du weißt ja nicht, wie es auf der Seite von dem Anbieter gewesen ist. Kann ja auch sein, dass die Entwickler da die ganze Zeit saßen und gesagt haben, ey, lass uns mal mit dem direkt sprechen. Das ist aber komisch, was hier durchkommt. Wenn da immer einer noch auf Vertrag geguckt hat und genau, ne?
Ja, ja, also, okay, da gebe ich dir also, schon recht. Mich hat das nur mit diesem Reactive ein bisschen stutzig gemacht, ne?
Mit dem React, oder?
Ja, genau, mit dem React Native, dass mit dieser API das nicht funktioniert. Weil das hätte eigentlich ein guter Entwickler halt da selber rausfinden können.
Also mein Bauchgefühl war da, jemand anders hat da am Anfang die Architektur gemacht. Vielleicht wusste die Person auch, worum es da geht und was man machen kann, weil ich finde den Tech-Stack zu sagen, ich nehme Twilio und ich nehme React Native jetzt erstmal grundsätzlich in Ordnung. Ne? Also das ist jetzt nichts, also das muss nicht unbedingt schlecht sein, was er da gesagt hat. Und dass danach halt Leute so eine fertige Architektur hingesetzt bekommen haben und vielleicht gar nicht genau wussten, was dabei sich gedacht wurde und das dann irgendwie runterhacken sollten. Also das halte ich nicht für ausgeschlossen, weil wenn ich jetzt so eine Firma wäre, die versucht, so Geld zu verdienen, dann würde ich auch versuchen, im Sales-Prozess die tollen Lösungen zu verkaufen. Ne? Und ja.
Und dann den Senior-Entwickler weiterziehen lassen.
Ja.
Aber wir werden es nicht herausfinden.
Wir wissen es nicht. Ne? Also ich glaube, es also hängt auch immer ein bisschen auch in den Kunden ab. Ne? Also das ist ja auch die Frage, ich finde es schon schwierig, wenn der Kunde selber da, also in dem Fall seine Server-API implementiert und sich da Sachen vorgestellt hat und auch fest davon überzeugt ist, dass das alles perfekt war, was da an der API entwickelt wurde. Wenn du alleine an der Software entwickelst, ne? Also
ja, zumindest
mir passiert ist, die hat sicherlich auch mal irgendwie ihre Macken. Ne? Und
ja, vor allem, er hat das ja auch dargestellt, dass wenn Anmerkungen an seiner API waren, dann war das philosophische Anmerkungen. Ja?
Ja, gut, das ist immer die Frage, was ist Philosophie?
Ne? Ja, genau. Fall, ne?
Ich fand auch, dass er hat das auch einmal dieses Beispiel gebracht, dass am Anfang, dass er irgendwie Pagination drin hatte in seiner API und am Anfang hätten die nur immer die erste Seite abgerufen. Und danach halt irgendwie die ersten zwei Seiten oder sowas nur. Und er hätte das ja mit einer Wildschleife gemacht, um mehrfach da abzurufen, wo ich auch sagte, okay, da bist du jetzt aber schon echt im Lösungsraum drin, wenn du mir sogar sagst, was für eine Schleife ich nehmen soll, um deine API anzusprechen. Und also das ist sehr im Detail drin zu sagen, du musst es aber so schreiben. Ist halt die Frage, welche Anforderungen da auch von der Seite gewesen sind.
Ja gut, da vermute ich mal, dass er den Backend-Teil, der hat ja selber geschrieben, dass er den Backend-Teil ja schon angefangen hatte zu schreiben. Und ich vermute mal, die haben sich erst später halt sich die Firma reingeworfen, in App, weil er festgestellt hat, okay, die Einarbeitungszeit in App-Entwicklung ist halt zu hoch, ja. Mhm. Und ich vermute mal, das ist so ein typisches halt übernommen. Also meine Vermutung ist, er wollte am Anfang sowieso alles selber machen, weil wenn ich Backend kann ich ja auch Frontend, ne?
Das ist dasselbe.
Genau. Sieht man doch bei uns im Stream, oder nicht?
Das sieht man, sehe ich immer häufiger. Ja, das ist wirklich.
Nee, Quatsch. Und dann hat er aber festgestellt, dass App-Entwicklung ist doch wohl was anderes und weil sie vorankommen und haben sich eine Entwicklungsfirma reingeholt. Aber da war die Backend-Entwicklung halt schon weit fortgeschritten, ne?
Ja.
Also, das ist so meine Vermutung, was da abgegangen ist.
Ich meine, um bei diesem Beispiel mit dieser Pagination zu bleiben, er sagt ja dann auch, ja, das ist erst halt beim Nutzertest aufgefallen, weil erst dann Nutzer mit 50, ich glaube 50 war die magische Zahl, wo die abgerufen werden musste, weil erst dann Nutzer da waren, die so viel Kontakte hatten. Und da habe ich mich auch gefragt, naja, wurde da nicht irgendwie mal ein E2E-Test gemacht, dass man mal guckt, wie verhält sich die Anwendung denn, wenn ich 500 Kontakte oder 1000 habe oder... Also normalerweise guckst du dir sowas ja dann vielleicht auch mal an, ob es jetzt nur der App-Entwickler ist oder vielleicht auch der Auftraggeber.
Naja,
der das sich angucken muss, ist halt die Frage.
Endeffekt, ich glaube, der hat eine Swagger-Beschreibung, wahrscheinlich OpenAPI. Und wenn er denen einfach nur die YAML rübergeworfen hat, wo sich die Sachen halt generieren, dann wie sollen sie das auch testen, wie sich der Server halt verhält, ne? Und du siehst ja nicht unbedingt an der API mal an, ob das der Paging benutzt.
Ja, das ist halt auch die Frage. Also es ist ja immer die Frage, wie es dokumentiert und gemacht ist und auch, was für ein System die da hatten und was die durften auf dem System, hatten die eine Dev-Stage und, ne? Also, ja.
Naja, auf jeden Fall hat das mal so meine Mittagspause ein bisschen belustigt.
Ja, meine auch. Das ist so ein Artikel gewesen, da fängst du erst an und denkst du, ach ja, mal schauen, ob ich das zu Ende lese und danach suchst du nach dem Popcorn, ja. Ja, das ist natürlich, also ich meine, solche Sachen können, also vielleicht, also das sind natürlich immer die ganz krassen Beispiele in solchen Artikeln, das kann ja natürlich in jedem Projekt, auch bei höheren Tagessätzen passieren, wo es dann auch oft an Kommunikation und so scheitert. Aber das war schon ein, ja, ganz schön großes Problem.
Das stimmt. Ja, sollen wir zum nächsten Tweet gehen?
Definitiv.
Ich habe mir so eine hochgezogen.
Ja, ich habe schon gesehen, das ist sofort hier live
hochgezogen. Oh, hör mal, also das Trello-Board ist das geil, oder?
Ja, also das ist wirklich, allein deshalb mache ich den Podcast, ne? Also.
Ja, Desktop versus Web.
Genau, ich weiß gar nicht mehr, wie wir da drauf gekommen sind, aber auf einmal war ich in einem Gespräch mit drin, mit dem guten Kevin. Der hat nämlich geschrieben, dass Java FX trotz des Spots wirklich gut und modern ist.
Ja, und angefangen war die Diskussion mit, wer 2021 noch nach Systemarchitektur mit Erfahrung in UML zwingt, JEE, JSF sucht, meint eigentlich Systemarchäologen. Und da hat sich halt Holger und Benedikt da reingehängt. Und da ging es immer um, und dann wurde über Swing halt gespottet.
Ja.
Und ja, und dann kam halt Kevin mit JavaFX, ne?
Genau, und jetzt habe ich sogar Bock, über den Ursprungstweet zu reden. Mal gucken. ich weiß ja auch nicht, ob ich zustimme. Genau, und ich habe eigentlich nur gefragt, weil ich damit echt noch nie was zu tun hatte, was es denn gut und modern macht, ne? Und warum will man das denn verwenden? Und da hat er eigentlich so gesagt, dass sie bei sich im Labor damit regelmäßig Prototypen bauen und dass sie das schon mal als gute Alternative zu so Electron-Apps sehen.
Aber da muss ich sagen, auch wenn ich von Frontend-Entwicklung keine Ahnung habe, da muss ich spontan zustimmen. Also aus User-Sicht.
Jetzt, ja. Ja, gut. Also erstmal so, schlechte Software ist schlechte Software, egal womit sie geschrieben ist. Ja, also,
ja, okay, ja, aber ich find's erstaunlich, dass in letzter Zeit die Anzahl der schlechten Software immer mehr als Electron-Apps rauskommen.
Ja gut, da ist halt, also vielleicht ist ja auch Electron schlecht, das könnte ja auch sein. Also es gibt erstmal, wo fangen wir denn an? Also erstmal glaube ich, dass, wie gesagt, dass das nicht davon abhängt, womit ich eine App mache. Ich finde auch, dass Electron so seine Seiteneffekte hat, womit man, also erstmal muss man sich bewusst sein, was man da gerade macht. Das sind die meisten nicht, die nehmen einfach Electron, weil ich will schnell eine Desktop-App irgendwie implementieren. Und am besten kann ich meine Frontend-Anwendung da einfach reinziehen. Und dann ist eine Electron-App halt auch schlecht. Genau.
Ja, okay, ja, das natürlich war das polemisch, ne? Also das will ich ja nicht sagen. Aber kommen wir erstmal zurück. JavaFX, kann ich aber gut nachvollziehen, dass das halt vom Prototyping halt schneller ist, weil du brauchst halt keinen Webserver, gar nichts, ne?
Brauchst du bei Electron auch nicht?
Stimmt.
Also, jetzt werde ich polemisch. Ich glaube, es ist ganz einfach, wenn man eher aus der Java-Welt kommt, ist JavaFX natürlich einfacher.
Oh ja.
Weil dann weiß man, was man macht.
Genau, da weiß man, was man hat.
Ich hatte erstmal das Problem, dass ich danach gegoogelt habe, wie mache ich denn eine JavaFX-App? Und dann wollten die, dass ich mir NetBeans installiere und dann war ich raus. Ja, und ich weiß, ach, dass das auch
also jetzt nicht mal Probleme. NetBeans ist gar nicht mal so schlecht.
Genau, also das kann man ja. Also,
Yes. Folge, ja.
Ich sag mal so, ich wollte auf meiner Festplatte nicht noch eine IDE installieren und deshalb habe ich mich dagegen entschieden, NetBeans zu installieren.
Also ich muss aber jetzt für JavaFX jetzt eine Lanze brechen. Du kannst natürlich auch mit IntelliJ JavaFX schreiben.
Genau, ich habe ja nur gesagt, das erste Googlen war halt sofort NetBeans. Und dann war ich musste mich erstmal hinsetzen, einatmen, ausatmen. Ja, also man kann das auch mit dann habe ich mir ein paar Beispiele angucken. Und das ist ja auch alles schön und gut, was damit geht. Ne? Ist halt, man hat HTML nachgebaut und ist stolz drauf. Deshalb gibt's das halt immer noch. Ne? Boah, bin ich heute polemisch. Ich muss so ein bisschen Gegenfeuer geben.
Nein, alles gut.
Ich glaube, es gibt einen Grund, warum es sich nicht wirklich in der Masse durchgesetzt hat.
Aber ich glaube, das liegt wirklich daran, dass die Leute halt jetzt immer Web-First halt denken. Und der Meinung sind, alles muss im Web laufen. Und da glaube ich, das ist, glaube ich, der Grund, warum sich das sich halt entsprechend da hält. Was ich aber gut finde an JavaFX, dass sie halt gute Sachen halt aus der Webentwicklung halt übernommen haben, wie zum Beispiel die Gestaltung, dass das halt unabhängig vom Java-Code ist. Also, ob mein Button jetzt grün ist oder rot ist oder dick, klein, das finde ich halt schon. Und das heißt, du hast natürlich vollkommen recht, als Java-Entwickler fühlt sich das familiärer an. Deswegen finde ich auch so Wadin so toll. Weil ich dann in meiner vertrauten Welt halt heimbleiben kann.
Und warum hat man dann dieses JavaFX gemacht und macht das nicht irgendwie wenigstens mit HTML, dass man irgendwie dann doch akzeptiert, weil es ja doch irgendwie ähnlich ist?
Ach, keine Ahnung.
Dann hätte man einen Standard, was ganz verrückt ist. Ja?
Ja, oder man brauchte was. Ich meine, gut, du hast die Anlehnung noch an Swing, ne? Das ist vielleicht der Umstieg halt einfacher. Hallo, nicht
Und
so viel Änderung auf
das war
einmal.
ja auch eine Erfolgsgeschichte, ne? Also.
Naja, also ich würde das jetzt nicht. Also zumindest gibt es genügend Projekte, die noch auf Swing laufen, ne? Also ich würde das jetzt nicht so polemisch halt darstellen.
Ja, also ist ja auch okay, ne? Aber ich sage mal, wenn ich jetzt sage, ich baue jetzt mit Java und es ist ja egal mit welcher Programmiersprache, so eine Möglichkeit, so eine UI zu bauen, ne? Und auch vom Desktop oder für die Plattform ist ja erstmal egal, man hätte es ja auch mit HTML machen können. Also ein HTML, glaube ich, haben ja wenige was gegen HTML. HTML ist ja okay.
Ja, gut, da müsste ich es auch nachforschen, wann JavaFX entsprechend die erste Version rauskam. Kann auch sein, dass das da entsprechend nochmal. Denn HTML hatte ja eine Zeit lang, glaube ich, wenig Weiterentwicklung gehabt. Zumindest war das so gefühlt in meiner Filterblase.
Das kann sein, ja.
Und dann später ist es nochmal, haben sie sich da richtig Mühe gegeben und das mal nach vorne entsprechend getrieben. So, die erste Version kam raus 2007.
Uiuiui, ja. Da war das Web auch vielleicht noch ein bisschen anders, ne? Also da war das vielleicht auch noch. Also da hat jedenfalls keiner drüber nachgedacht, dass man einen Browser nimmt, eine JavaScript-Engine, beides zusammenklöppelt und sagt, damit können wir jetzt Desktop-Apps bauen, ne?
Ja,
Also das
ja.
muss man schon. Ja.
Gut, und da haben sie aber auch schon zumindest, okay, die wollten halt auch wieder mit hierarchischen Objektgrafen halt bauen, ja. Nur das halt, aber ich lese gerade, die hatten eine offizielle CSS-API für Gestaltung von JavaScript-Controls.
Immerhin.
Immerhin, ja. Also.
Ja, also es ist ja voll, also ich finde für so ein Prototyping und sowas oder wenn das einfach passt für den aktuellen Anwendungsfall, spricht ja nichts gegen, egal welche. Ne, also JavaFX total okay. Finde ich zumindest. Und ich stimme dir ja auch zu, Electron ist auf jeden Fall nicht die richtige Lösung für alles da. Ja, da gibt es inzwischen auch ein paar Alternativen zu, das muss man dann auch so ein bisschen betrachten, aber ja.
Ja, sag mal so, ich kann es, ja gut, bei JavaScript, gut, die Frage ist halt, ich glaube, bei Kevins Hintergrund kann ich mir gut vorstellen, dass es auch die Kenntnisse halt da, dass es familiärer halt ist, weil er halt viel mit Java und Groovy halt macht, ne?
Finde ich auch, also finde ich super, ne? Also ist genau das Richtige. Du sollst in dem Fall doch das nehmen, womit du dich am besten auskennst. Da sprich ich ja selber von Prototypen. Das, was am schnellsten geht,
Ja.
ne? Weil da ist ja. Ja.
Ich kann aber auch den Holger verstehen, der ja in seiner Filterblase halt JavaScript immer unterwegs ist, dass er gerne für Prototyping etwas JavaScript halt nimmt, ne?
Also hätte ich auch gemacht, persönlich, weil ich auch mit Electron ganz schnell eine App aufgezogen habe, weil ich es halt schon ein paar Mal gemacht habe. Und ich bin kein großer Electron-Fan. Wie gesagt, du kriegst einen Browser reingepackt, du kriegst eine Node-Engine reingepackt, und du musst, sobald das ein bisschen größer genutzt werden soll, dich schon ein paar Sicherheitsthemen dich damit beschäftigen. Sonst können die Leute mit deiner App ganz schlimme Sachen anstellen. Aber das ist so eine Erfahrungssache. Ne? Ja.
Die Diskussion auf Twitter ist aber auch dann in interessantere Richtungen noch abgeschlittert, weil Holger meinte dann auch irgendwann mal an, so richtig fällt mir mein Konzept auch kein Use Case ein also für JavaFX. Als Swing Replacement war schon damals TM eher Web der Favorit. Also wenn man halt Swing-Applikationen, also diesen Trend sehe ich auch irgendwie, aber das ist irgendwie, diese Entscheidungen werden nie richtig durchdiskutiert, sondern man wird so sagen, mal, ja, wir müssen unsere Swing-Anwendung ersetzen und da ist immer Default Web. Und ich habe keine Diskussion in Erinnerung, wo das mal darüber diskutiert war, ob das wirklich ins Web gehen sollte. Ne? Aber da meinte auch Kevin auch so. Oder sagen wir es mal so, Web als Default ist einfach gerade ein lokales Maximum in unserer Industrie, mit dem man wenig falsch machen kann. Aber sollte man mal ruhig mal hinterfragen.
Ja, natürlich. Also, ich meine, ich verstehe es, ne? Du willst auch nicht irgendwelche Anwendungen da an deinen Mitarbeitern verteilen, die dann damit irgendwie arbeiten, wo du ja auch irgendwie Server betreiben musst und alles, damit diese Anwendungen mit, ne, irgendwie miteinander kommunizieren oder sowas. Vielleicht ist auch ein Argument, dass du vielleicht weniger Leute findest, die Java mit Java FX so eine schöne Anwendung bekommen, wie du so eine schöne Anwendung hinbekommen, wie du Leute findest, die das mit Web hinkriegen, ne? Also, weil du brauchst nur in Anführungszeichen nur jemanden, der Web kann. Und schon ist die Anwendung, kann die Anwendung gut aussehen. Du kannst auch im Web alles eigentlich machen, was du im Desktop auch kennst. Das sind vielleicht so die Argumente, die da hingehen, ne? Dass das sich einfach so durchgesetzt hat. Und dann zu sagen, okay, dann betreiben wir doch lieber hier diese Webseite, wo wir, oder diese Web-App, wo das diese Funktionalität verfügbar ist, ne? Und da muss niemand was installieren, da kann man von überall drauf und so weiter und so fort. Ja, vielleicht ist das so pragmatischer in der Sicht. Und dann zu sagen, okay, ich habe jetzt schon eine coole Webanwendung, die alles Mögliche kann, die so alles rausholt als JavaScript und CSS, was möglich ist. Und jetzt will ich die noch zum Download anbieten, dann würde ich sie auch nicht in Java FX neu implementieren,
Nee,
wenn ich
das
sie
auch würde ich auch
einfach,
nicht
also
tun.
einfach in Anführungszeichen, es ist ja auch jetzt nicht einfach schon rüber kopieren. In so eine Electron-App reinkopieren kann.
Das würde ich auch nicht tun. Da gebe ich dir recht. Was mich so wundert ist, RCP ist gar nicht vorgekommen, ne, in der Diskussion.
Nee.
Ich bin gerade am durchscrollen. Nein. Also RCP scheint wirklich tot zu sein. Das stimmt nicht. Ich hab noch einen Kunden, den ich betreue, wo RCP angewendet wird, ja.
Dann bist du also auch ein Systemarchäologe.
Weiß ich nicht, ob ich da. Naja, sag mal so, ich bin da froh, dass ich da eigentlich nur für den ganzen Automatisierungskram und Build zuständig bin. Und das ist dann manchmal auch schon Jugend forscht an der Stelle. Also ich kann es nachvollziehen, warum man neue Projekte damit nicht aufzieht. Aber ja. Aber um deine
Aber
Frage zu
ja.
beantworten, ob ich ein Softwarearchäologe bin, sind wir das nicht automatisch nach 6 Monaten?
Das ist ja mal die Frage. Also ich meine, der erste Tweet, der ging ja in die Richtung, ja, also auch UML wird hier kritisiert. Da würde ich nicht sagen, dass man dann Systemarchäologe ist, wenn man Erfahrung mit UML hat. Swing, okay, JEE oder, ne? Okay, JSF, aber vielleicht manchmal brauchst du auch einfach einen Architekten, der ein System auf die nächste Stufe hebt und der sich mit dem Altsystem vielleicht auch 2021 noch beschäftigen muss, zumindest verstehen muss, was da passiert ist.
Naja, und sag mal, GUI wird auch noch weiterentwickelt und JSF, auch wenn das vielleicht in neuen Projekten halt uninteressant ist, da wird aber auch noch fleißig dran gearbeitet und vielleicht ist es halt günstiger, halt meine Altanwendung halt auf die neuere JSF-Version halt hochzuhieven als und modern zu bleiben, modern zumindest nach außen hin, als halt das Ganze wegzuschmeißen und auf JavaScript umzustellen.
Ja, und ich bin, also ich weiß, es ist immer verpönt, dass man UML kann oder UML schreibt, ne? Aber ich persönlich finde, dass UML eine super Möglichkeit ist, wenn du miteinander kommunizierst und sagst, hey, ich habe dieses System oder das sind diesen Prozess, der sieht so aus und du hast dann ein ganz klares Schema, wie du den aufzeichnest und das kann jeder verstehen, der UML kann, was du da meinst.
Und auch wenn du kein UML kannst, hat mir zum. Also, ich glaube, ich würde noch den Unterschied zwischen UML-Diagrammen dir auflisten, aber ich würde dir nicht aus dem FF ein 1A-UML-Diagramm halt hinzeichnen. Aber was mir UML in Erinnerung geblieben ist, der hat dir visuelle Mittel mitgegeben, wie du gewisse Sachen halt darstellst.
Genau.
Also, ich
Und ich habe
würde.
sogar, ja, das ist schon Family IT, jetzt kommt Family IT Support von Daniel. Ja. Ich habe ja für meinen Vater so eine kleine Kundenverwaltung irgendwann mal geschrieben, ne? Und da geht es auch um eine Domäne, die ich abbilden wollte. Und ich bin fast automatisch auf ein einfaches UML gegangen, weil das einfacher zu erklären war, zu sagen, hier ist diese Entität, ne, also keine Ahnung, was ein Kunde und da sind Produkte und das ist die Beziehung und ein Kunde kann 5 Produkte haben, keine Ahnung. Ne? Deshalb ist UML gar nicht so schlecht und ich würde sagen, ich verstehe, ist immer so schön, alles zu verteufeln, was irgendwo ein bisschen älter ist, aber ich würde sagen, wenn du Systemarchitekt sein willst in einer Firma, dann ist UML auf jeden Fall kein Skill, den du nicht brauchst. Weil sonst hast du immer das Problem, du musst bei jeder Grafik daneben eine Agenda, daneben aufschreiben, was heißt das eigentlich? Was ist der Pfeil? Und der Pfeil muss dann auch immer das Gleiche bedeuten, ne? Weil sonst versteht es ja nach einer Woche keiner mehr, was du da gemalt hast.
Und jetzt bin ich mal polemisch. Also wer über alte Technologien wettern, der dürfte zum Beispiel dann auch keine relationale Datenbanken benutzen.
Ja.
Und trotzdem setzen wir sie noch an allen möglichen Stellen ein.
Ja, und das ist halt, also die Frage ist ja auch immer, also das Ja hat ja wenig damit zu tun, wie du vernünftig Software entwickelst. Und du kannst ja auch, keine Ahnung, auch mit vielleicht nicht ganz so hippen Technologien moderne, gut zu wartende Anwendungen entwickeln. Also das ist ja absolut möglich. Also du musst ja nicht alles, und ich mag JavaScript wirklich sehr gerne, aber ich würde trotzdem nicht alles damit entwickeln. Und ich kann mir genauso mit älteren Sprachen vorstellen, da schöne Software zu entwickeln, wo es Spaß macht, mit zu arbeiten. Die haben alle ihre Berechtigung und alle haben sie ihre Stärken an irgendeiner Stelle.
Das ist korrekt. Und gerade das, genau. Das, vor allem das mit dem JEE, das hat mich am meisten ein bisschen gestört. Okay, vielleicht meinte wirklich JEE das alte, oder aber auch da, auch das Jakarta EE, das ist ja eine Weiterentwicklung von JEE. Und da hat sich in den letzten Jahren echt was gemacht, ja, mit dem Microprofile, auch mit Quarkus und so, das als Pendant aufbauen auf Microprofile zu Spring Boot, ja. Also da hat sich an dem Feld ja was getan. Und dann jetzt zu sagen, und da auch, wenn ich nur vielleicht dann auch mal Auffrischung brauche, aber mein Wissen von JEE hilft mir da auf jeden Fall weiter, ja.
Und meine Frage, ein Systemarchitekt 2021, den ich einstelle. Also Systemarchitekt, wenn ich diese Rolle unbedingt besetzen muss, das ist auch ein eigenes Thema, ne? Sollte ja 2, 3, 4, 5 Jahre Berufserfahrung haben. Und dann sind die Technologien vielleicht, also JEE, auch wieder in einem anderen Licht zu beurteilen. Also der soll ja nur, dass er damit Erfahrung hat, ist ja jetzt nicht schlimm. Das heißt ja nicht, dass der Systemarchitekt 2021 eine neue Anwendung entwickelt, wo sie Swing nutzen oder JSF nutzen, ne? Sondern nur soll Erfahrung damit haben.
Und auch wenn sie das nutzen, wie gesagt, das sind Investitionsgüter, die Software, und die Frage ist halt, was kostet es mich weniger im Unternehmen, die halt kontinuierlich weiterpflegen oder halt wirklich auf eine neue Technologie. Und gerade in der JavaScript-Welt ist das so schnelllebig. Also ich meine, welche Frameworks jetzt benutzt werden, das sind andere als vor 5 Jahren, ja? Oh, jetzt habe ich meine These hier aufgestellt.
Ja, ich würde da, also da gibt es auf jeden Fall, entwickelt sich das alles schneller, ne, als bei anderen Sprachen. Das ist aber nicht mehr so, also es ist nicht mehr so, dass es irgendwie jedes Jahr was Neues gibt. Also du kannst heute, du konntest vor 5 Jahren ja doch eigentlich schon eine React-Anwendung entwickeln.
Das Moment, jetzt das auch kontrolliere noch. Ich mal nach. Moment. Ich guck in die Weisheit des Internets, Wikipedia.
Wie alt React ist.
Ja.
Ja, hätten wir wetten sollen, hätte ich jetzt gleich gewonnen.
Ja, 7 Jahre.
Siehst du?
Ja gut, aber dann...
Und ich weiß, vor 6 Jahren, da war es noch ein bisschen hipper Scheiß. Da haben das aber damals Kollegen gemacht und da war ich so ein bisschen neidisch sogar drauf, hab so ein bisschen geguckt und danach habe ich mich da reingenördet. Und da ich immer so 5 Jahre brauche, um so die Basics zu lernen, weiß ich das doch so genau, ja.
Ja, Vue.js ist auch 7 Jahre alt.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Vue schon so alt ist. Angular müsste aber noch älter sein.
Ja, also aber Angular musst du auch in 2 Zeitaltern denken. Einmal Angular und Angular.js, ne?
Genau.
Also Angular.js ist auf jeden Fall älter. 10 Jahre.
Oh, herzlichen Glückwunsch. Ich kenne immer noch Systeme, die das nutzen.
Ja, und Angular, also ich betone das extra, weil ich glaube, wenn du Angular.js auf Angular umstellen wolltest, das glaube ich komplett neu schreiben, ne?
Okay.
Also ich habe jetzt gefährliches Halbwissen, aber zumindest so, wie ich das auch von Konferenzvorträgen halt in Erinnerung habe. Und das ist 4 Jahre alt.
Ja, das kommt hin. Also es ist eigentlich Neuschreiben. Also ich glaube, es gibt immer noch irgendwelche Entwicklungspfade, aber auch die diese Entwicklungspfade vielleicht toll finden, werden dir wahrscheinlich sagen, ja, aber wenn es geht, schreib es besser neu.
Ja. Ja, okay. Mensch, ich bin überrascht, wie stabil ihr langsam seid.
Ja, ich bin auch nicht klar. Ja, aber ich hab...
Ich weiß doch, Dani, ich zieh dich doch jetzt auf.
Ich halte mich die ganze Zeit so schön zurück, weil Java vielleicht auch 2-3 Angriffsstellen bietet, aber...
Ja, komm, jetzt muss ich auch hierher halten.
Nicht auf Kommando, das muss so kommen, ne? Das ist wie mein Control Space, ja.
Ja, genau. Das halt
Wobei, das geht bei TypeScript oder JavaScript inzwischen genauso. Also ich habe das heute relativ viel geschrieben, die ganze Zeit nur gemacht, so ungefähr. Weil das eigentlich da inzwischen ganz genauso geht.
Also ich wollte gerade sagen, ich meine, in Ready for React habe ich ja bewiesen, dass mit IntelliJ ja auch alles mit Control
Space. Weil ja, natürlich, geht. Das geht super. Das ist aber alles wegen TypeScript. Das ist eigentlich ganz cool. Ne.
Aber das erfahrt ihr in der nächsten Ready for React-Folge.
Genau, wenn du dran denkst, das zu fragen.
Ja, ich werde es mir aufschreiben.
Ja, jetzt kommt schon wieder die neue Karte am Bord.
Ja, alles gut. Ja, also... Also Systemarchitekt ungleich Systemarchäologe? Fragezeichen. Frage, ja, die nächste Frage, die gestellt worden ist, brauchen wir noch Systemarchitekten?
It depends. Also ganz ehrlich, soll ich dir meine ganz ehrliche Meinung sagen?
Ja, dazu? Bitte.
Ich kenne viele Teams, die das locker ohne einen Architekten alles sehr gut auf hoher Qualität und auch nachhaltig hinbekommen. Und ich kenne Teams, wo das ganz gut ist, dass das jemand macht. Und ich glaube, beide Wege sind absolut gangbar. Also das ist, also ich glaube, ein guter Systemarchitekt macht das nicht alleine, sondern der arbeitet mit dem Team zusammen. Und vielleicht ist es einfach nur die arme Sau, die in gewisse Meetings muss und die gewisse Diagramme in UML zeichnen muss oder irgendwelche Slides machen muss und präsentieren muss. Und das Team ist einfach mit drin und entwickelt das mit der Person zusammen und dann ist es halt der Systemarchitekt. Also ich war auch in Projekten schon als Architekt drin und das hieß nur, dass ich in Meetings war, weil die ganze Architektur haben wir im Team gemacht.
Ja. Ich kann dir da nicht widersprechen. Und da muss ich auch eben wieder dem Holger hier versprechen, dass 2021 Elfenbeinturm Architekten etwas aus der Zeit gefallen sind.
Also ich glaube, ein guter Architekt ist halt einfach kein Elfenbeinarchitekt. Er lebt einfach nicht im Elfenbeinturm.
Genau.
Ja. Weil dann hat er dasselbe Problem wie eben unser Freund mit den Erdnüssen. Ja, dass dann einfach was anderes passiert. Ne? Wenn du den Kontakt nicht hast zu den Teams und den Austausch nicht hast, auf Augenhöhe, dann wird da irgendwas gemacht. Ja? Und es ist ja egal, was an der Tafel in UML hängt. Ja, also das ist, ja.
Ja, das erinnert mich so an ein Projekt, wo man versuchte, Agilität zu leben, hatte aber noch ein Software-Architektur-Board, wo aber aus den Teams irgendwie keiner so mitbekommen hat, was sie da so machen. Und
sehr gut, sehr gut.
Ja, sehr gut, ne? Und irgendwann mal kam einer von diesen Architekten mal in einer der Meetings und erzählte, ja, also bis dahin, also in 6 Wochen, müsst ihr eure Systeme, die Schnittstellen halt dokumentieren. Und dann meinte einer so, nö. Ja, warum das denn nicht? Das ist mit der Geschäftsführung aber so abgemacht. Ja, aber habt ihr das mit unserem PO mal besprochen? Und wir haben ein Riesensystem, das die einfach mal nachträglich zu dokumentieren wird ein bisschen Zeit kosten.
Ja,
das ist... Und welche Infos braucht ihr eigentlich? Für wen soll das denn sein? Und dann weiß ich so, ja, das wäre halt eine Hilfe für das Architekturboard, damit sie darüber besser diskutieren können, welche Systeme sie im Unternehmen haben.
Oh Gott, dann hast du Leute, die noch nie mit der API gearbeitet haben, die dir sagen, Da muss aber Pagination rein. Ja?
Genau. Ja, und das war auch so ein Architekt, so. Also der war so ein Architekt, der, mit dem hatte ich so Begegnungen auch schon der dritten Art gehabt. Der meinte so, ja, also, ich habe gefragt, ja, und in welchem Team, wo ich da angefangen hatte, ganz am Anfang, ja, und in welchem Team er am mitentwickeln sein, ja, er ist ja jetzt Architekt, der braucht ja nicht mehr mitzuentwickeln. Also diese Karrierestufe hat er schon übersprungen. So, alles klar, Junge. Ja.
Ich hatte mal an der Uni jemanden, also ich habe da an der Uni so Informatikübungen und alles gegeben. Und das war dann irgendwann vor der Klausur und dann war einer, der wollte es einfach nicht lernen. Ne? Also das war so, es macht doch alles keinen Sinn. Und ich so, naja gut, aber du studierst doch hier was mit Informatik. Also dann wäre das doch eigentlich ganz gut, wenn du das kannst, wenigstens die Grundzüge, ne? Ja, aber ich will ja nicht entwickeln. Ich werde irgendwann dein Chef, hat er mir dann gesagt.
Sehr geil.
Und wieso gesagt, hat er dann überhaupt, geil.
Ja, das war, aber wieso hat er dann überhaupt Informatik studiert? Dann seid ihr doch hier Psychologie oder...
Chef gab es nicht als Studium. Ich habe auf jeden Fall gesagt, fände ich super, weil dann bekäme ich richtig viel Geld, damit ich das mitmache.
Ja. Das ist doch mal eine hammer Antwort.
Ja, auf jeden Fall, das war so, ja, das gab immer mal wieder solche Leute da, die das dann eigentlich, ich weiß auch nicht warum, das lag vielleicht an dem Namen des Studiengangs, den ich studiert habe, da war, kam Management drin vor und dann haben die gedacht, dass sie Manager werden und die ja keine Softwareentwicklung und alles nicht brauchen und vielleicht brauchen auch viele von denen, müssen nicht täglich Java entwickeln oder Programmiersprache XY, aber die Guten können's. Ich habe immer gesagt, ey, wenn du nicht verstehst, was sie da machen, wie willst du die denn anleiten? Die erzählen dir alles. Nee, Twilio API mit React Native geht nicht. Müssen wir was Neues machen. Dauert
was eigenes.
Monate.
Was eigenes.
Baue ich selber.
Genau.
Gerade selber so eine Chat-Plattform. Ne? Das SMS-Feature ist schon fertig. Hä, SMS? Wir brauchen nur einen Chat, ja? Ah, ist jetzt auch mit drin. Falls wir mal SMS brauchen. Falls wir SMS brauchen,
haben wir schon fertig.
Genau, ja. Wir hätten uns von Twilio vielleicht was sponsern lassen sollen hier. So. Der Twilio-Podcast.
Oh, nein. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt... Oh, nee, komm. Es ist gut so, wie es ist.
Hast du schon mal versucht, eine React-Native-Anwendung mit Twilio zu machen und es hat nicht geklappt?
Da hör bei Ready for Review rein.
Der große Reveal, ja. Und wie sind wir wieder hier gelandet, ne? Ja.
Aber wir haben ja noch ein drittes Thema. Sorry, wie ich jetzt aber mit dem Elfenbeinturm. Ich sehe gerade, wir haben sogar in What-If-Spalte ein Thema mit Architekten und Elfenbeintürmen.
Ja, es dreht sich alles bei uns, kommt immer alles wieder. Ne?
Ja, genau. Also
wir brauchen jetzt auch bald die JavaFX-Folge, in der uns jemand noch mal richtig erklärt, wie genau. Das so ist. Ja?
Also, liebe Zuhörer, wenn ihr ein JavaFX Experten kennt,
ja.
Dann freuen wir uns über einen Hint und dann genau. Laden wir noch gerne ein, um die JavaX-Mythen aus Ready for Review wieder aufzuräumen.
Ja, ist ja also, interessant fände ich es auf jeden Fall. Also ja. Man muss halt auch immer den Use Case haben, um jetzt gerade mal was so zu prototypen damit und das zu machen, ne? Weil dann nimmst du ja immer das Mittel, was so am einfachsten ist. Warum sollte ich jetzt schnell einen Prototypen mit JavaFX bauen? Ich muss ja erstmal Doku lesen, so ungefähr.
Ja, lesen ist total schlimm. Also.
Ja, vor allem ist Lesen manchmal anstrengend, wenn du im Pair oder im Mob arbeitest. Finde ich zumindest.
Ja. Kann ich nachvollziehen.
Ja. Wenn das jetzt nicht eine tolle Überleitung ist.
Ja, wenn das jetzt nicht eine geile Überleitung ist.
Daniel,
magst du ins Thema einführen?
Oh, das ist ja schon so lange her. Ich muss den Artikel sogar nochmal aufmachen. Damit ich
Boah, ich hab gehofft, dass du ihn nochmal... Also ich weiß im Groben, worum es geht, aber ich habe ihn exakt nicht nochmal nachgelesen. Deswegen habe ich gehofft, dass du das jetzt gemacht hast.
Also das ist echt lange her. Das ist zur Verteidigung. Es geht.
Wir machen jetzt Pairing, Pair-Lesen.
Oh nein, genau, das tun wir den Hörern an, ne? The Mortifying Ordeal of Pairing All Day. Nein, es geht ein Artikel, um dem es drum geht, um Pairing. und vor allem den ganzen Tag zu perren und welche Probleme so dabei aufkommen können. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das auch alles so ein bisschen in dem Kontext mit Corona und viel Remote-Arbeiten, oder war der sowieso remote immer? Auf jeden Fall, dass es nicht immer nur gut ist, die ganze Zeit zu zweit irgendwie zu perren. Ja? Also auch für einen selber.
Genau, weil die Aussage war gewesen halt auch, dass du ja manchmal auch Zeit brauchst, um halt auch irgendwie Orga-Kram zu erledigen. Das war auch so einer. Und das wurde irgendwie immer on top. Also du hast 8 Stunden gepairt und dann on top, dann hast du automatisch halt einen 10-Stunden-Tag, ne?
Ja.
Und dann ist es halt so, du musst halt auch manchmal halt für dich auch mal das mal rekapitulieren, was du so machst und mal selber dir mal Gedanken darüber machen, wie das halt dann funktioniert, ne?
Ja, also das ist, also ich kann das komplett nachvollziehen. Ich finde auch dieses, ich möchte jetzt einfach mal meine E-Mails noch parallel lesen können, oder ich habe halt auch manchmal selber das Gefühl, dass ich auch mal alleine produktiver bin. Ich will jetzt nicht sagen, dass man alleine arbeiten sollte und dass Pairing und Mobben oder Mob-Programming nicht produktiver sind, ne, weil ich meine, Wissensaustausch und so weiß ich alles. Aber manchmal habe ich einfach so für mich auch das Bedürfnis, jetzt mal gerade eine Stunde alleine was zu machen, ist gar nicht so schlecht. Oder mal alleine einen Spike zu machen. Ne? Du kannst natürlich mit 5 Leuten im Team oder 4 Leuten im Team jetzt zusammen ausprobieren, was das ist und wie das Ganze funktioniert. Dann wissen sofort alle, oh, das war jetzt eine verlorene Stunde oder das war total cool, das müssen wir jetzt überall so machen. Ich glaube aber, dass es auch mal okay ist, wenn Leute das einzeln machen. Ne, dass man sagt, hey, ich bin sowieso eine Stunde früher da, ich investiere die erste Stunde in das und das Thema und dann kann ich euch zeigen, wie es aussieht. Dann können wir basierend auf dem, was ich dann in der Zeit gelernt habe, entscheiden, ob wir das jetzt zusammen weitermachen oder nicht.
Um ja, also genau.
Ein konkreteres Beispiel zu haben.
Ja, manchmal musst du also recherchieren, ja, und dann, dann ist es halt unter Zeitdruck, weil jemand dir auf die Finger schaut, zu so recherchieren, ist halt dann auch, ja, man muss dann eine gesunde Mischung halt finden, ne?
Also ich hatte das heute erst selber, dass wir eine Library einbinden wollten, die ich zwar mal verwendet habe vor Ewigkeiten, aber was schon eine Weile her ist. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann lass uns doch mal bitte jetzt im Mob die Seite öffnen, dass wir uns das zusammen angucken. Und richtig ist ja dann, ne, wir gucken uns gemeinsam das an, wir klicken gemeinsam auf Links und alles. Da musst du erstmal die gleiche Lesegeschwindigkeit haben. Ne? Und wenn du selber sagst, jetzt habe ich die Seite verstanden, ich muss die 3 Beispiele nicht sehen und würde es schon weiterklicken, kann es halt sein, dass jemand im Team sagt, nee, ich möchte die Beispiele noch sehen. Ja, oder geh doch nochmal zurück, jetzt muss ich nochmal das von vorhin sehen, weil mir ist jetzt was aufgefallen, das habe ich vorher überlesen. Oder was auch immer, was man halt alles so hat und was ich alleine am Rechner halt einfach mal ganz schnell mache. Und ich glaube, dass das, und darum geht es ja auch in dem Artikel, schon Druck auslösen kann bei Menschen. Dieses immer im Austausch sein, jeden Gedanken mit dem anderen zu teilen, jeden Gedankengang, egal wie gut oder schlecht der ist, teilen zu müssen, kann auch mal anstrengend sein. Und vielleicht muss man dann halt auch mal so einen pragmatischen Kompromiss finden. Also ich finde nicht gut, wenn Leute irgendwie abends sich nochmal hinsetzen und 4 Stunden dann nach dem Mob nochmal alles neu machen, weil sie ja alles besser wissen oder so. Aber wenn man sagt, okay, so eine Mob-Session, die dauert maximal 5 Stunden, 6 Stunden, ne, und die anderen 2 Stunden, die sind halt für andere Themen, ist das vielleicht der gesündere Ansatz. Also die 5, 6 Stunden habe ich jetzt einfach mal so aus dem Bauch heraus. Ne? Kann auch
ja,
sein, dass 4 Stunden gesünder ist.
Ja, genau. Also es sollte halt noch Raum sein für andere Tätigkeiten.
Ja, oder mal so einen kleinen also mal selber sich Sachen angucken oder Sachen aufholen. Ne? Also vielleicht hat man im Mob was entwickelt, und man sagt, ich möchte mir diese Tests aber nochmal in Ruhe angucken. Ich habe sie zwar verstanden, aber ich würde einfach gern nochmal da reinschauen. Ne? Das ist ja alles, das kannst du natürlich auch alles im Mob machen, aber irgendwann ist das halt auch anstrengend. Und
ja,
ich glaube, dass man da, ja.
Also ich kann es auf jeden Fall so zu verstehen. Also im letzten Projekt, am Anfang des Projektes hatte ich jetzt ein bisschen getrieben, dass wir halt viel im Mob machen. Meine Motivation war halt gewesen, wir kennen halt uns nicht und wir waren so remote, um halt auch halt uns auch besser kennenzulernen. Und weil halt auch die Domäne halt neu war und wir sind von Scratch on, dass wir halt halt gleich mal zusammen halt die Sachen diskutieren, um halt ein gemeinsames Verständnis halt zu kriegen, ne? Aber das war auch dann so, dass dann nach 3-4 Monaten in der Retro das Thema war, dass dann halt einer gesagt hat, er will halt nicht die ganze Zeit halt mobben. Also im Mob das machen. ein scheiß Mapper muss man nicht im Mob programmieren. Ja gut, aber das war ja nicht nur Mapper, sondern auch halt Domain-Modelle. Das war so mein Gegenargument. Dann ist das Mapping halt zu implementieren halt so Nebenprodukt. Aber gut, ich meine, ich will ja noch nicht übergriffig sein, aber ich sage, gut, dann machen wir es halt so, das arbeite alleine. Aber das hat dann auch geführt, dass dann halt halt dann die Absprachen halt dann schwieriger wurden und dass dann irgendwas halt programmiert hat, was eigentlich, was wir halt vor Wochen vorher besprochen hatten, wie wir es halt tun, halt nicht eben sprach. Und das hatte ich dann auch entsprechend auch dann zur Diskussion gestellt. Hör mal, wir hatten das damals halt in der Gruppe halt anders diskutiert, wo wir hinlaufen. Wieso weichst du jetzt davon ab, ja?
Womit wir mal sehr gute Erfahrungen gemacht haben, ist, wir haben eigentlich immer im Mob gestartet und auch sind immer wieder am Tag in den Mob zurückgekommen. Aber es gab auch einfach mal Punkte, dass alle gesagt haben, okay, diese Story haben wir durchblickt, ja? Wir wissen genau, wie wir sie im Mob entwickeln würden. Da ist nichts Neues dabei. Wir teilen uns jetzt auf, ne? Und danach kommen wir wieder zusammen, weil das ungefähr gleich groß ist oder wir kommen, ne? Also, ja, das kann auch schief gehen. Ich kenne die Argumente alle, dass die eine schneller sind oder anders oder dann doch was auftaucht. Kann immer alles sein. Aber das ist ja was, was man im Tag auch feststellt und wo man miteinander sprechen kann. Und dann hattest du wenigstens ab und zu mal dieses, ja, wir haben uns noch mal ein bisschen getrennt. Und ich, das finde ich im Mob jetzt besser als im Pair, ist auch mal einfach eine Pause gehen zu können, ne?
Ja,
also
ja.
Also sagen,
ja.
Okay, lieber Mob, programmiert ihr mal schön für euch hin. Ich gehe mir jetzt mal meinen Kaffee holen und dann E-Mail checken, das kannst du ja da machen. Es ist trotzdem was anderes, wenn ich die ganze Zeit die Kamera anhabe oder mit allen in einem Raum sitze, dass das schon...
Ja, gut, das kommt auch noch dazu. Na gut, aber das hat dann auch dann zu Konflikten gehört, weil dann musste ich mir das Argument halt hören, ja, aber das funktioniert doch. Ja, ist ja gut. Wie gesagt, gut, ich habe jetzt ein bisschen einen anderen Anspruch als nur, dass es funktioniert, ne? Das ist dann, ja, ist dann halt eine schwierige Kiste. Und jetzt in,
ja, natürlich,
im,
ja.
In jetzt im Team ist es halt so, dass wir sind zurzeit zu zweit. Weil der Kollege möchte gerne halt für sich alleine arbeiten. Aber was wir jetzt allen gemacht geführt haben, dass wir halt zusammen halt die nächsten Schritte besprechen. Also was der eine halt macht und was halt der andere halt macht. Und dass wir uns alle paar Stunden halt da mal synchronisieren, wo er gerade ist, wo er Probleme hat oder wo ich gerade bin und wo ich halt Probleme halt habe. Und ja, das ist aber jetzt auch, auch okay für mich.
Ja, also ich, wie gesagt, grundsätzlich finde ich Pairing, Mob, Programming, alles super. Es gibt aber halt einfach diese Momente, wo es zu viel ist und
ich meine, das ist halt wie mit allen Dingen im Leben, ne? Wenn es zu viel wird, dann schadet es.
Genau, und es gibt halt nicht die eine Lösung für alles. Also bestimmt, ne, man kann natürlich argumentieren, ja, wenn aber alles im Mob programmiert wird, dann weiß immer jeder alles und dann ist das alles,
stimmt aber auch
sind
nicht.
Alle Probleme gelöst.
Natürlich stimmt das nicht. Das stimmt halt auch nicht. Also wie gesagt, wir hatten das ja auch, wir sind im Mob gestartet in allen Projekten und trotzdem haben dann entweder, weil sie es halt nicht, das nicht mitgetragen haben und dass in der Gruppe halt das nicht zum Thema machen wollten oder weil sie es halt nicht verstanden hatten und einfach halt dann in der Gruppe halt dann sich halt dann versteckt haben, ne? Das kann natürlich auch sein.
Genau. Und also auch beim Pairing, wo es ja nochmal intensiver ist, es hängt halt auch von der persönlichen Chemie ab.
Ja.
Also du musst die ganze Zeit mit einer Person da sitzen und es ist ein Unterschied, ob man sich da riechen kann oder nicht.
Es gibt Kollegen, mit denen habe ich kein Problem, 8 Stunden zusammen zu pairen und dann gibt es halt auch Kollegen, wo ich dann nach einer Stunde echt mal eine Pause brauche. Also, das ist echt, also deswegen sage ich auch, es ist total in Ordnung zu sagen, ich kann mit einem nicht pairen und dass man dann andere Konstellationen halt findet.
Ja, genau. Also das finde ich auch, und das sollte man ohne daraus so ein hochreligiöses politisches Thema zu machen, einfach akzeptieren. Ne, man kann gerne dran arbeiten, aber das ist dann eine andere Aufgabe, dass man später vielleicht wieder zusammenkommt und sowas hinkriegt als Team oder Kollegen. Aber das ist vielleicht jetzt nicht was man über Pairing erzwingen sollte. Weil wenn sich da beide unwohl fühlen, ist ja auch doof.
Aber ich muss auch sagen, bei manchen Sachen springe ich ja schon über meinen Schatten, weil dann, wenn solche Sachen sind wie Domain-Modell und sowas, ne? Das ist ja total essentiell. Und etwas, was halt diskussionswürdig ist, ne? Und dann, also da springe ich auch schon über meinen Schatten und sage, okay, das, da reiße ich mich ja jetzt immer zusammen. Und weil das dann viel besser ist, als wenn jemand einfach mal was entscheidet und dann nachträglich das nochmal versucht, nochmal gerade zu biegen, ne?
Aber das finde ich zum Beispiel so ein tolles Thema. Das hatten wir witzigerweise heute auch, wo wir gesagt haben, okay, wir definieren jetzt einfach mal die API und die Implementierung dahinter ist jetzt gerade gar nicht so wichtig. Ne? Das ist ja, geht hier in derselbe Richtung. Ich sage, okay, so wird dieses System verwendet, das sind die Schnittstellen, die ich da vielleicht habe und die Implementierung ist jetzt nicht das, das kann auch später jemand alleine machen oder
ja,
ein Teil aus des Teams kann das machen, weil wir haben die wichtigen Rahmenbedingungen geklärt und wenn wir feststellen, dass es nicht passt, kommen wir nochmal zusammen.
Genau, das ist dann auch eine gute. Und vor allem, was ich sowas auch ganz cool finde, ist bei Domain-Modellen und bei Schnittstellen auch gleich den PO mit einbinden. Dann sage ich auch, dann lass auch direkt mit am Code zusammen mit dem PO das diskutieren. Dann sparen wir uns auch die ständige Meeting-Abstimmung mit dem PO und müssen halt viele Sachen, sondern dann wird es halt am Modell halt gleich mal durchdiskutiert.
Oder in UML.
Ja, aber warum soll ich UML benutzen, wenn ich das gleich in Code gießen kann?
Wenn die Person das lesen kann, ne?
Ja, also genau. Also ich hatte das Glück, dass sich halt die sich auf die Experimente mit Pairn einlassen, auch das schnell begriffen haben. Ich meine, die sollen ja nicht sagen, sondern ich erkläre denen halt, okay, das ist halt jetzt Kästchen, ist halt jetzt eine Datei, ja. Und die Werte, die du drin schreibst, sind halt die Felder, ja.
Ja.
Und mittlerweile, weil wir uns Mühe gegeben haben, die Business-Logik halt auch in deren Sprachgebrauch zu nennen, sind sie, wenn sie wissen wollen, wie wir es implementiert haben, sind sie es auch selbstständig im Code am Gucken.
Oh, das ist ja schon mal eine feine Sache.
Ja, gut, aber das ist halt aber auch, du musst halt, darum ist ja mir wichtig, mal zu nachzudenken, wenn jemand, kennst du vielleicht auch, wenn jemand Synonyme benutzt, ne?
Ja.
Dann frage ich auch, ja, wie haben wir das denn im Domain-Modell genannt, ne? Und dann die Leute
ja,
halt.
Du brauchst
dann,
eine Sprache, ja.
Ja. Ja, gut, manchmal macht mir einen Vorwurf, dass ich da ein bisschen so dogmatisch unterwegs bin. Aber ich bin da gerne dogmatisch, weil das hilft dann später bei Missverständnissen, ne? Also vermeidet halt an vielen Stellen Missverständnisse.
Ja. Also ich finde, so eine klare Sprache in dem Sinne, das hilft ungemein. Und da sollte man auch ein bisschen Zeit rein investieren, weil man genau, ne, das wirkt dann dogmatisch vielleicht, ist aber trotzdem, zahlt sich mit der Zeit aus, weil du weißt, wovon du sprichst. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob ich einen Product Owner an den Code lassen würde, weil ich finde, selber, wenn ich in der Rolle bin, will ich gar nicht wissen, wie der Code aussieht.
Ja, okay, das ist, kann ich nachvollziehen. Aber wir programmieren mit dem nicht, sondern wir gehen halt durch den Code zu und dann kann auch sein, wenn das länger dauert, das halt sauber durchzuimplementieren, dann machen wir nur uns Notizen im Code, ja. Und dann wird das halt, wenn der PO dann weiterziehen kann, halt dann ausimplementiert.
Ja gut, also es hängt ja immer von den Leuten ab, mit denen man das macht, ne? Also ich persönlich habe als PO immer versucht, gar nichts mit dem Code zu machen, weil ich natürlich eine Meinung zu Code habe, wenn ich den sehe und ich eigentlich mich dann nur aufs Fachliche konzentrieren will. Ich kann eine Frage beantworten, ne? Also wenn mir jemand ein Schema zeigt oder sagt, schau mal, ich habe das so und so gemacht, deckt sich das mit deinen Anforderungen, ne? Kannst du mir da einfach gerade mal Feedback geben, gerne. Sonst finde ich, je weiter ich vom Code weg bin, desto besser. Aber es hängt echt immer vom Team und von den, also ne, also ich will jetzt nicht sagen, dass es falsch ist, was
ihr macht. Nein, um Gottes Willen. Ich meine, wir haben das Glück, das ist ein PO, der eigentlich nicht entwickeln kann. Und wir, aber, und er sitzt auch nicht an der Tastatur, du musst da was machen, sondern wir sitzen an der Tastatur und erklären halt in den Codestellen, erklären, was da passiert oder was das bedeutet. Und er muss dann halt sagen, ob das halt genau das ist, was er halt ist. Und weil ich mir halt Zeit sparen möchte, nicht nur mal es aufzuschreiben oder nochmal UML malen, sondern dann mache ich mir gleich Notizen im Code, ja?
Ja, das verstehe ich, ja.
Ja. Und und dann sieht er halt Code. Aber und für ihn halt hilft das halt dann, sich später halt im Code dann selbstständig halt ein bisschen zu navigieren und zu gucken, wie was zusammenhängt, ja?
kann ja auch mal echt hilfreich sein, wenn man, ne, also vielleicht ja. sogar als Laie dann so grob erkennt, ja, das ist doch dieser Fall. Ach, das haben wir hier ja gar nicht drin oder, ne? Also dann kann er vielleicht so eine grobe Idee schon mal haben, dann kann er vielleicht auch konkretere Fragen stellen. Also ja, ich verstehe, warum ihr es macht. Ich würde es immer noch nicht selber machen, so, aber ich kenne auch euer Projekt nicht, ne?
Ja, kann auch sein, dass ich, wenn ich einen ehemaligen Entwickler als PO habe, dass ich dann in der nächsten Folge sage, das war so eine scheiß Idee.
Ja, pass mal auf, wenn ich mal PO bei dir bin, ne? Dann. Warum ist das denn hier nicht alles in JavaScript implementiert?
Ja, ich weiß. Genau, so wird das dann abgehen. Und ich würde die Klammern aber an dieser Stelle hinstellen. Oh, ja.
Warum ist da eine Leerzeile? Ja.
Wieso benutzt du kein Camel Case?
Genau. Die Variablenbenennung finde ich nicht optimal. Bitte änder das mal. Ja. Das Framework, das du da verwendest, das ist aber schon älter als 3 Monate. Ich finde, das ist ein bisschen Legacy in dem Kontext, in dem wir uns hier bewegen. Ja?
Archäologie machst du dann.
Ja, genau. Ne? Also wir sind hier nicht Software von März 2020. Ja.
Ne? Wir sind also immer up to date.
Wo sind denn die Blockchains? Als BO möchte ich eine Blockchain haben, damit ich mich moderner fühle.
Ja. Ah, das stimmt. Du wusstest, wie mein Tag heute abging, ne?
Musstest du eine Blockchain implementieren?
Nein, das nicht. Aber ich wurde in ein Meeting einberufen, wo mir eine Lösung vorgestellt worden ist und ich absegnen sollte, ob diese Lösung gut ist. Und weil meine Frage war super. Was ist das fachliche Problem? Ja, wie? Ja, weil die Lösung, die wir jetzt haben, die macht das, tut es genauso, nur mit weniger Abstraktionen als das, was du mir jetzt hier vorstellst.
Das fachliche Problem ist zu wenig Abstraktion. Und keine Blockchain, also bitte.
Ja. So, und dann habe ich gesagt, ja, und vielleicht macht ihr euch Gedanken, welches fachliche Problem ihr eigentlich habt, und dann können wir uns gerne, dann überlege ich mir auch eine Lösung dafür.
Ja,
nein, ich habe am Montag ein Folgemeeting. Ich habe am Montag ein Folgemeeting.
Wir haben uns ein Problem ausgedacht, das passt. Ja, da musst du mal berichten.
Er hat auch gefragt, ob ich die Lösung nicht verstanden habe. Ich so, ja, ich habe die Lösung schon verstanden. Ich hab schon, aber ich verstehe nicht, welches Problem das löst.
Ich habe die Lösung verstanden, die ist aber leider doof. Deshalb.
Und ich verstehe nur, dass ihr eine weitere Komplexität und Abstraktion einbaut, um dasselbe zu machen, was wir jetzt auch schon machen können.
Ja, aber Blockchain. Ich will übrigens, habe übrigens überhaupt nichts gegen Blockchain.
Natürlich nicht. Nicht dass,
wie auch, ja.
Ich habe davon keine Ahnung. Ich habe nur das Gefühl manchmal, dass die Produkte oder die Lösung mit Blockchain, worüber denke ich mir manchmal, ja, das hättet ihr ja doch irgendwie einfacher mit anderen Technologien haben können.
Ja, das ist halt so, alle paar Jahre gibt es wieder so einen Trend und eine Technologie, wo dann alle drauf springen, was alle machen wollen, bis sie dann merken, ach, das können wir gar nicht machen oder wir brauchen das gar nicht. Wir könnten zwar jetzt Big Data machen, aber wir haben gar nicht viele Daten. 1000 ist gar nicht Big Data. Ja.
Ja.
Namen oder sowas, ja. Wie, wir können mit unseren 100 Kundenstammdatensätzen keine AI machen. Das ist aber blöd, ja. Also,
ja. Obwohl, ich kann mal jetzt meine These mal aufstellen, mal gucken, ob ich da Shitstorm dafür kriege auf Twitter. Ist nicht Machine Learning nicht einfach ein toller Marketingbegriff für Statistik?
Psst. Muss ich jetzt wieder rausschneiden.
Piep!
ist Machine Learning nicht piep! Psst, muss ich wieder rausschneiden.
Das Schneiden jetzt einfacher, ne?
Ja, genau, weil ich jetzt mehrfach das Beep drin habe, das sehe ich auch nachher im Ausschlag, ja, wenn ich dann da am Schneiden bin. Ach du meine Güte. Wir haben einfach keine Ahnung von diesen coolen Use Cases, die es da mit AI und so gibt. Das ist
ja, ich mache auch nur Software-Archäologie, habe ich ja heute gelernt.
Genau. Und wir lernen immer noch JSF, ja.
Sehr gut.
Ach ja. Damit haben wir schon wieder, also das sind unsere News, oder das sind News des Monats, kann man es glaube ich nennen. Ja, haben wir sie geschafft.
Oh ja.
Ich glaube, Sandra, es wird Zeit für eine neue Kategorie.
Ja, und zwar keine Folge ohne eine neue Kategorie. Premiere.
Oder eine umbenannte Kategorie.
Oder eine umbenannte, aber da haben wir ja zwei. Und zwar, wie letztes Mal angekündigt, haben wir die Kategorie Hörer des Monats eingeführt.
Und während das beim letzten Mal eine Hörerin war, stopp, erstmal müssen wir nochmal zurückrufen, ne? Weil wir hatten ja letztes Mal schon eine Hörerin des Monats.
Ja, ja, also, okay, das Thema fangen wir jetzt nicht an. Auf jeden Fall, Hörerperson. Hörperson des Monats.
Ja, ist.
Ist. Trommelwirbel. Mirko.
Mirko, genau. So. Der Discord-Mirko.
Der Discord-Mirko, genau. Mirko ja. _L.
Genau.
Und warum ist der Hörer des Monats? Entschuldigung, Hörperson des Monats. Ja, weil er war der Erste, der uns Feedback auf Discord gegeben hat.
Genau, war vielleicht sogar der Erste nach uns, der im Channel war.
Ja.
wo wir immer noch regelmäßig reingucken und hin und wieder auch Leute begrüßen und auch alles beantworten, was an Fragen kommt, ne?
Ja, bis jetzt war auch keine Frage dabei, die ich jetzt nicht beantworten wollte.
Eben, also das ist, ja. Und ja, deshalb erstmal haben wir wieder Werbung für unseren Discord untergebracht, yes. In den ihr natürlich gerne reinkommen könntet.
Boah, wir hätten den Marketing
machen,
Show
Notes verlinkt können. Ist. Ja, wir sind da. ready for marketing. Und ja, der liebe Mirko, wenn du uns noch hörst, herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Du bist der... Ja. Die Hörperson des Monats.
Darauf, übrigens, das ist mir jetzt erst... Ja, darauf wollte ich gerade gar nicht hinaus. Aber ja.
Da haben wir ja, ich wurde letztes Mal darauf getriggert, dass ich nicht genügend gendere.
Ach so.
Ja, deswegen hast du mich ein bisschen getriggert.
Oh, das war jetzt keine Absicht, aber wir
alles
wollen
gut.
Natürlich
damit konntest
alle,
ja nicht
alle Menschen ansprechen. Genau.
Genau, sage ja. Ich halt auch und... ich bin ja tolerant und erwarte auch Toleranz.
Genau, und wenn wir jemanden da unabsichtlicherweise treffen, dann ist das sicherlich keine Absicht, dann sagt uns Bescheid, dann korrigieren wir das gerne. Ja.
So, genau. Aber auf Mirko, herzlichen Glückwunsch.
Genau, zweiter Hörer des Monats. Oder Hörperson oder Hörerin des Monats, wie ihr es haben wollt. Und ja.
Sucht euch was aus. Vielleicht, genau. Vielleicht gibt es mal eine App, die so als Filter agiert und dann die Aussprachen des Sprechers in das umwandelt, was der Hörer gerne hören möchte.
Oh, das klingt nicht gut. Ich weiß nicht, ob das so im politischen Kontext so... Aber für manche Politiker wäre es vielleicht eine ganz tolle Sache, wenn alle immer nur das hören würden, was sie gerne von dem Politiker hören würden. Dann, ja.
Ach scheiße, diesen Missbrauch Potenzial habe ich noch nicht gesehen. Ja, siehst du, ich glaube nur an das Gute im Menschen.
Natürlich. Ja.
okay, ja, lassen wir das Thema.
Ja,
kommen
wir das Thema. Ja, kommen wir ganz schnell zu Terminen, weil wir haben noch keinen Termin. Wir schulden euch noch ein Ready for Stream. Letztes Mal waren 50% des Streams krank. Deshalb haben wir nichts gemacht. Und wir schauen mal, wann es zeitlich wieder gut passt. Ne? Also ist jetzt auch nicht, dass wir das irgendwie ewig vor uns, glaube ich, herschieben. Haben wir gar nicht genau besprochen, aber...
Ja, also ja. Es kann sein, dass es Juni nicht wird. Dass mein Terminkalender ist da ein bisschen... Ja, ich bin hier der Bottleneck, das ist... es tut mir auch leid.
Ja, und danach werde ich ja langsam wieder Bottleneck, da müssen wir mal wieder gucken, aber wir finden was.
Ja, wir finden auf jeden Fall was, ja.
Ah, der was Podcast hat keine Sommerpause, haben wir gesagt, ne?
Nee, also wir machen keine... Nee, 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 also ich brauche... Also, nee, also Podcast macht keine Sommerpause, habe ich so jetzt mal so mal angenommen.
Das Jahr, also das Jahr machen wir auf jeden Fall voll.
Ja.
Sind nur noch 3 Folgen.
Eben, und dann können wir immer noch vielleicht eine Folge, also einen Monat halt mal in Vorproduktion gehen. Müssen wir mal schauen, müssen wir dann nachher mal besprechen. Aber wo wir bei Termin
Urlaub,
sind.
Oder was?
Bitte?
Ja. Machst du schon wieder Urlaub?
Ja, hör mal, also ich glaube, meine 8 Wochen Urlaub wie letztes Jahr kriege ich dieses Jahr nicht voll.
Nicht?
Nee.
Ich wüsste, was ich damit anstellen könnte, aber.
Ja, also ich glaube, ich muss mir einfach mal frei nehmen, aber irgendwie, ich glaube, ich muss mich davon lösen, dass frei nehmen bedeutet, dass ich wegfahre.
Ja, das ist, wobei so langsam, vielleicht so Ende des Jahres, könnte man so langsam wieder in die Richtung schielen.
Ja, aber ich habe ja Bock auf Segeln und da bin ich ja auch wieder von Mutter Natur abhängig. Und ich will auch nicht alleine segeln gehen. Also, ja, nee, dieses Jahr irgendwie, also, das funktioniert nicht so, wie ich es mir gedacht habe.
Dann nächstes Jahr 16 Wochen.
Oh, wie kriege ich das denn, Axel, verkauft? Aber das ist ein anderes Problem.
Du sagst einfach, ich habe hier noch ein Gaming-Notebook. Ne? Das liegt auf dem Schiff da hinten.
Oh, ja. Ja, ich, aber gelöst. Wo wir bei den Terminen, ich könnte, ist mir gerade eingefallen, so spontan, ich hatte ja beim letzten Mal Hack Commit Push, das Event hier angekündigt. Und ja. Das liegt jetzt ja hinter uns, da könnte ich ja berichten, wie es war.
Da müssen wir aber ganz schnell zurückspulen in Mist des Monats. Nee, wie war es denn?
War cool. Ich habe ja 2 Open Source Projekte unter meinen Fittich, die jetzt nicht so populär sind. Einmal, weil es etwas Kleines ist und was anderes, weil es mit veralteter Technologie ist, nämlich mit P2 Repositories. Das ist ja RCP-Welt und das ist halt nicht so populär, aber da mache ich ab und zu mal was. Ja, und wir waren den Vormittag, ich hatte mir den Georg noch geschnappt, weil ich schon Sorgen hatte, dass ich da so ein bisschen alleine rumlaufe auf dem Event, weil ich als Lead ja konnte ich mich nicht einfach woanders anhängen, sondern wollte ja schon meiner Rolle und Ansprechpartner ja gerecht werden. Naja, und dann, weil wir nicht so populär waren, waren wir so zweit, aber da haben wir ja gesagt, okay, wir haben damit schon gerechnet und dann haben wir halt dann so zweit den Vormittag gepairt und wir haben dann das erste Release von Dependency Update Maven Plugin halt rausgebracht. Das erste ja Release cool. Unserer Fittiche. Das hat schon mehrere Release, aber das hat den ja niemand anders gemacht. Wir haben es ja übernommen von dem Oliver, das Projekt. Und das Dependency Update Maven Plugin, das ist halt die Bente-Bot für Enterprise.
Okay.
Okay, jetzt muss ich gerade ausführen. Also wenn ihr bei genau. GitHub Open Source Projekte habt, da habt ihr die Möglichkeit von GitHub halt die Bente-Bot Action halt einzufügen. Und da kriegt ihr halt, also ein Intervall könnt ihr einstellen halt, automatisch Pull-Requests mit Dependency-Updates. Und dann läuft halt der Pull-Request halt durch, CI, guckt, ob das alles läuft. Und dann kannst du, wenn du Glück hast, einfach nur sagen Merge. Und dann hast du halt deine Dependency gleich schon mit Update auf die neueste Version. Und wenn da halt rot ist, dann weißt du, aha, dann musst du ein bisschen mehr tun, um halt dieses Update halt durchzuführen. Ja, und wir haben aber dann, das habe ich mal für einen Kunden gesucht und habe ich jetzt dieses Plugin halt mal gefunden, war relativ nach Anfang und dass das Ganze halt diesen Mechanismus halt auf als Maven-Plugin halt entsprechend anbietet. Ja, und weil Pandemie war oder immer noch ist, haben und Georg und ich uns jetzt nicht mehr auf Meetups gesehen haben, haben wir dann angefangen halt halt alle paar Wochen mal uns mal zu treffen online und dann zum Feierabend hin nochmal ein bisschen zusammen zu pairen. Und so ist das Ganze halt entstanden.
Ja, cool. Und jetzt die erste Version.
Yeah. Und dann hat da jemand auf Twitter gesagt, ja, sowas gibt es schon. Das nennt sich Renorate. Das kann man wohl auch
egal, im Netz benutzen. Egal, aber das ist egal. Ja nicht super. Nee, das ist ja was anderes.
Ja,
das
ist was anderes.
Heißt ja auch anders. Ja.
Genau. Ja, aber trotzdem will ich mir das mal anschauen. Vielleicht ist es für On-Premise dann doch nochmal eine gute Alternative. Nichtsdestotrotz, wir werden das weitermachen, weil es halt Spaß macht. Und da lerne ich dabei auch ein bisschen Kotlin. Und ja, wie das immer so ist.
Ja, mega. Ja, sehr schön.
Ja, aber es war nicht schlimm. Nachmittags kam jemand dann doch noch zu uns und dann wird gemobbt. Und ja, und der fand das ganz cool. Nämlich die Technologien, die wir da eingesetzt haben. Und da hat er auch weiter auf jeden Fall gesagt, er fand es ganz cool, dass wir uns die Zeit genommen haben, ihn da ein bisschen zu erklären, was für Technologien da verwenden, warum wir sie verwenden. Und da hat er auf jeden Fall was mitgenommen. Fand ich auch cool.
Ja, das ist doch, dann hat sich ja schon gelohnt, ne? Ja. Also für euch und so ein tolles Ziel erreicht und dann noch jemanden neuen dabei, quasi.
Genau. Also, ja. Also wenn ihr mal einen Hackergarten oder so einen Hackathon für Open Source Bereich, kann ich euch nur empfehlen, da mal mitzumachen. Macht echt Bock.
Ich bin ein bisschen neidisch. Ich hätte da mir die Zeit freinehmen müssen und mich einfach da zusetzen. Könnte ich jetzt auch Kotlin.
Ja. Ja.
Nächstes Mal.
Ich sag dir nochmal Bescheid im Podcast.
Im Podcast, ja gut. Und dann bin ich ja auch, dann hast du ja auch hier die Tonaufnahme. Dann sagst du, Daniel, da hast du das versprochen.
Genau. Komm mir jetzt nicht mit Ausreden.
Genau. Argumente zählen nicht.
Wie sage ich immer, es kommen bei mir nicht mit Fakten.
Ja. Ja, kommen wir dafür zu unserer Lieblingskategorie, die sich nochmal umbenannt wurde, nämlich zu Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools und Shops. Shops? Okay, Shops, ja.
Jetzt hast du richtig gelesen, Shops.
Ja. Letztes Mal hatten wir Shops, oder?
Ja. Aber heute nicht.
Heute ist keine Shop. Heute ist es nur. Na, jetzt mal.
Dann müsstest du auch Bücher, Serie. Okay, nee, wir lassen es.
Ja, genau. Ja, das ist so. und den Anfang darf ich machen. Denn ich bin ja so ein alter Node.js-Nutzer und ich begegne auch immer wieder in Projekten Leute, die sehr alte Node-Versionen haben, wo ich mir so denke: Okay, in eurem Java-Projekt würdet ihr jetzt auch nicht mit Java 6 rumlaufen und denken, das ist okay, ne? Aber gut, man hat es halt nicht so im Auge. Und bei JavaScript kann es trotzdem mal sein, oder auch, das Problem hast du ja auch bei Java, dass du verschiedene Versionen deines Toolings verfügbar haben möchtest, je nach Projekt. Ne? Das eine ist schon auf einer neueren Version, das andere vielleicht auf einer älteren Version. Und da musst du natürlich jedes Mal das richtige SDK oder in dem Fall die richtige Node-Version installieren und so weiter und so fort. Und am Mac habe ich bis jetzt immer den sogenannten Node Version Manager benutzt dafür, NVM. Ist auch eigentlich ganz cool, um das Ganze zu verwalten und aktuell zu halten. Es hatte bei mir nur das Problem, dass der, wenn ich im Terminal gearbeitet habe, der wird halt bei mir in der ZSHRC auch geladen, ein Weilchen gedauert hat. Immer, bis ich ein neues Terminal hatte, weil dieses Ding da reingeladen wurde und nicht ganz so super schnell war. Und da habe ich dann irgendwo durch Zufall eine schöne Alternative gefunden, die nennt sich Volta. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Und die ist natürlich, wie sich das für alle hippen Frameworks, Technologien gehört, in Rust geschrieben. Und ja, jetzt bist du schon überzeugt, ne? Und
naja, mit Go hättest du mich früher gehabt.
Ja, jetzt früher, aber das war ja noch letztes Jahr. Ne? Sandra, 2021.
Ach ne? Ja, die Softwarearchäologie, sorry.
Ja, Go, wer macht denn Go? Nein, nichts gegen Go. Aber, also, ne, du installierst ja so ein Command-Line-Tool und dann kannst du dir mit Volta Install eine Node-Version installieren, die du haben möchtest. Der packt auch die passende NPM-Version da rein und du kannst die auch, wenn du es in der Package.json vermerkst, quasi an dein Projekt binden. Das heißt, Volta liest das dann ein und sorgt dann dafür, dass du die richtige Node-Version hast. Da musst du dich natürlich mit deinem Team drauf einigen, welches Tooling da genutzt wird. Da gibt es leider noch keinen so richtigen Standard. Jedes Tool hat so sein eigenes. Aber von der Grundidee ist es ganz cool und es ist bei mir zumindest am System wesentlich schneller als NVM. Und verwaltet jetzt brav meine Node-Version. Und das wollte ich
hier vorstellen. Also ich kann das nachvollziehen, dass du das cool findest, denn in der Java-Welt haben wir auch sowas ähnliches.
Den SDK-Man.
Yeah, den SDK-Man. Der ist aber noch nicht in Go oder Rust geschrieben. Der ist nämlich ein Oldschool Shell Scripting.
Oh nein, also das geht ja jetzt gar nicht. Also dann schreibe ich jetzt bald den neuen in.
Ich glaube, da war mal, jetzt lach, du lachst jetzt, aber da war, ich glaube, da war mal Bemühung, das in Go nochmal nachzuschreiben, aber ich glaube, das haben sie wieder aufgegeben.
Okay. Aber SDK-Man ist auch von der Geschwindigkeit auch okay, oder?
Stimmt, ja, ja, um Gottes Willen. Also ich vermisse das jetzt nicht. Also ich, ich bräuchte das jetzt als, aus User-Sicht nicht, aber da es ja nicht eine Shell gibt, sondern unterschiedliche Shell-Implementierungen, haben sie da doch schon ein bisschen, so wie ich das mitbekomme, in meiner... Mit, also ich lese das nicht aktiv mit, aber sowas, wenn es mal hochpoppt, dass das dann entsprechend doch schon mal zu Problemen führen kann.
Andere Shells? Gibt es was anderes als ZSH?
Ja, dann musst du mal den anderen Podcast hören, die werden sagen, wer noch keine Fish-Shell benutzt, der hat sein Leben nicht mehr im Griff.
Nee, also es gibt nur ZSH. Alles andere ist...
Ja, also deswegen machen wir zusammen auch einen Podcast, weil ich auch eine ZSH...
Deshalb habe ich auch gehofft, du gehst, springst drauf ein und wir sagen einfach, es gibt nichts anderes. Es ist einfach nur ZSH.
Ja, aber ich bin tolerant. Hallo, ich akzeptiere auch andere Meinungen.
Muss ich jetzt so ein paar Zitate von eben, von als es um JavaScript und Electron ging, hier kurz so rein?
Hallo, ich kann mich auch mal zum Besseren wandeln. Innerhalb einer Folge.
Innerhalb einer Folge, genau. Ja.
Aber vielleicht also,
ZSH ist...
Vielleicht habe ich ja vorhin gemerkt, dass es total kacke von mir war, so polemisch zu sein.
Ich überlege wirklich, mir mal so ein paar Favoriten an Audioschnipseln hier rauszuschneiden.
Und dann hast du so ein Audioboard, ja?
Ja, genau. Das ist dann, und dann kommt immer so. Ja. Das wäre schon witzig. Ja. Keine Angst, mache ich jetzt nicht, aber.
So, ja. So best of.
Immer genau. Und wenn du dann sowas sagst, wenn es wieder dann gegen JavaScript geht, dann sage ich ja, ich bin ja eigentlich tolerant.
Ja.
Ja. Gut, dass ich schneide.
Das habe ich mir jetzt auch gedacht.
Ja. Also, Volta, tolle Sache. Könnt ihr euch mal angucken. Funktioniert bei mir gut. Wenn ihr natürlich so diese projektspezifischen Dinge nutzen wollt, müsst ihr mit dem Team sprechen. Aber ich habe schon viele Teams auch gehabt, wo man erst nach ein paar Wochen gemerkt hat, dass das vielleicht mal interessant wäre, dieselbe Node-Version überall zu haben.
Ja, manchmal muss man halt die Erfahrung selber machen.
Ja.
Ist leider so.
Ja, das Problem ist ja auch so ein bisschen, es ist, also ich glaube, wenn du jetzt mit einem 8er SDK JDK unterwegs bist und die Java 11 Anwendung öffnest, dann zeigt dir die Anwendung Vogel so ungefähr.
Ah, nicht unbedingt. Es kommt drauf an, wie du den Compiler eingestellt hast. Wenn du einen 11er hast und da aber als Target 8 eingestellt hast, dann ist das kein Problem.
Nee, ich meinte ja andersrum. Du hast das alte JDK und deine Anwendung denkt eigentlich...
Ach so, meinst du das? Obwohl, dann, da kommt es aber auch auf die Anwendung an.
Ja, na klar, also aber
das,
trotzdem...
Das Beispiel, also da das kommt, Beispiel hängt... Ja. Da, leider kann ich dir nicht zustimmen, da hast du recht. Denn das kommt echt stark auf die Anwendung an.
Natürlich, aber das Problem... Du weißt, was ich meine, ne?
Also ja, ja, ist, schon, aber gerade in der
Java ist es wahrscheinlicher, dass du das merkst, dass du da die falschen Sachen
hast. Also ich habe auch schon alte Projekte mit dem neuen JDK auch raus und das.
Ich meine andersrum. Du hast das alte JDK und die Anwendung ist auf neuere Sachen geschrieben. Ich meine, also ich will ja, ich jetzt weiß, nicht okay, sagen, dass okay, Java aber nicht backwards kompatibel ist. Ich meine andersrum.
Ja, okay. Aber auch da kommt es drauf an, wie es kompiliert worden ist.
Wie es kompiliert worden ist?
Ja, du kannst einen Elva JDK benutzen. Und dem Compiler sagen, kompilier das aber so, dass es auch mit einem alten JDK funktioniert.
Um es auszuführen. Aber wenn ich den Code nochmal bauen möchte. Also ich
okay.
habe jetzt
ein, ja, okay,
ich check dein, ich checke
ja, euer jetzt weiß ich auch, was hinaus aus. Wird. Okay, du hast
habe JDK 6 drauf oder 5.
Nee,
JDK
ja, alles 5, gut.
Weil, was, danach kam nichts Gutes mehr und dann versuche ich das einmal zu bauen.
Ja, okay.
Und ich wollte ja auch nichts, ist ja nichts Schlechtes, ist ja gut,
dass ja, dann, aber dann genau, sagt. Aber ich hatte dich zur Laufzeit verstanden, aber so hast du natürlich vollkommen recht.
Zur Laufzeit kann das gehen, ne, aber und deshalb, bei JavaScript, darauf wollte ich eigentlich hinaus, kann es auch eher funktionieren, Ja, kommt natürlich auch genau auf, was du jetzt gemacht hast und konfiguriert hast und was für Sachen du da drin hast. Das ist aber trotzdem so ein bisschen komisch oder kann komische Seiteneffekte haben. Deshalb ab und zu sich mal drüber Gedanken machen, welche Node-Version habe ich eigentlich installiert und was benutzen wir im Projekt und warum.
Und was läuft auf dem CI-Server?
Das wäre es, aber auch da sollte man hin und wieder gucken, weil wenn die Version, die auf dem CI-Server läuft, nicht mehr supported wird, weil die schon lange ausgelaufen ist,
Genau.
dann sollte man auch da vielleicht mal dieses Thema hin und wieder haben. Ja. Wobei du zum Beispiel bei Volta, aber auch bei NVM auch sagen kannst, ich möchte die LTS-Version haben. Und wenn eine neue LTS-Version rauskommt bei Node, und das kannst du auch in der CDI konfigurieren, ne, dann wird einfach eine neue LTS-Version genommen. Und
Das ist
ja,
auch
klar,
cool.
kann crashen, aber ich sag mal, bei vielen Projekten soll es auch einfach laufen. Oder du hast einen Test, der dann rot ist und dann weißt du, oh, neue LTS-Version, es ist was gecrashed, wir müssen mal gucken.
Genau.
Genau.
Ich liebe Automatisierung.
Das ist was ganz Tolles, ja. Und jetzt waren wir gerade war der große Ready for Review Crash, weil da, ja.
Ach.
Bei Java, da ist schon so eine, so, ist schon so ein kleiner, ne?
Hey, ich muss ja meinem Pilztitel ja auch gerecht werden.
Ja, er hast schon Ärger bekommen, weil du React machst die ganze Zeit. Er kam da schon, die erste Verwarnung.
Ja, gab schon, gab schon, gab schon. Aber nicht aus der Ecke, sondern aus einer anderen Ecke. Da wurde schon gefragt, ob ich jetzt wieder neue Herausforderungen suche.
Ja, war durchgespielt, oder?
Ja, genau, das war auch meine Antwort. Genau, im Java habe ich durchgespielt, jetzt kommt das nächste. Ja, nee, aber alles gut. Na, ich habe dich vorhin missverstanden. Es tut mir leid.
Gibt einen Eintrag ins Klassenbuch, ne? Muss
Ja,
man
auch schon
sagen.
der zweite heute.
Ja, zwei. Aber den ersten haben wir, das war noch vor der Aufnahme,
Ja,
ne?
gut, aber auf,
Ja.
aber drum, ja. Naja, ich kam zu spät. Um eine
Ja, eine
Minute.
ganze Minute.
Und
Ja,
Daniel
ich
war
wollte
so
schon alleine
vorbildlich
aufnehmen, ja.
und war schon 4 Minuten vor unserem Termin schon da. Oder musste geschlagene 5 Minuten auf mich warten.
Ich war sogar noch viel früher da. Ich gehe mal erstmal in Skype rein, gucke, ob da jemand sich rührt. Das ist ja das einzige Mal im Monat, dass ich Skype aufmache. Ist auch so eine Sandra-App.
Aber die hat der Daniel eingeführt.
Ja, wir haben auch manchmal so Family-Video-Dinger dann über Skype.
Aha.
Dann ist das in Ordnung. Also, das ist nicht eine reine Sandra-App. Und du bist auch schon mal 10 Minuten früher da gewesen. Dann hat man schon gequatscht, weil es
Das
gibt ja
stimmt, das
immer so
stimmt.
ein paar Minuten vor Gespräch und dann war die nicht da. Ja, da war ich schon hier. Also, ich habe schon überlegt, wen nehme ich denn jetzt als neue Sandra, ne? Also.
Du weißt aber, es kann nur die eine geben.
Ja, aber das kann man alles wahrscheinlich so mit Audioschnittmitteln und so alles
Ja, genau.
ausfiltern.
Ich habe ja heute genügend Sprüche dir
Genau,
gegeben.
das fällt gar nicht auf. Ich habe ja auch deine Tonspur isoliert. Das ist mega. Da kann ich das so. Also Folge 12 wird einfach mal so nur zusammengeschnitten von dir. Oder von mir, das wäre auch witzig, ja.
So eine Schnittfolge.
Schnittfolge.
Der goldene Schnitt.
Ja.
Aber,
Der Hörer denkt sich so, da haben sie aber schon mal drüber geredet. Das kommt mir jetzt vertraut vor.
okay, aber kommen wir mal weiter, denn ich habe auch noch was mitgebracht.
Ja.
Und zwar, wenn es mal gecrashed ist. Und ihr wissen wollt, dass es auch mitbekommt, dass es gecrashed ist und nicht erst, wenn der Kunde bei euch anruft, gibt es ein neues Dienst, der nennt sich Uptime-Robot. Und der ist, finde ich, für relativ viele Anzahl an Monitoring halt free. Und zwar ist es halt ein Service im Internet, der überprüft, also Monitoring macht, ob eure Dienste noch up sind. Und da könnt ihr halt eine URL hinterlegen, die ihr überprüfen soll. Und wenn sie halt nicht erreicht, dann schickt ihr euch eine E-Mail, Slack-Nachricht, was ihr wollt. Sogar SMS. Und ja, natürlich ist das der Köder-Angebot, ist halt for free. Das heißt, alle 5 Minuten-Check würde machen, 50 Monitors ist halt umsonst. Da habt ihr keine Voice Calls oder keine SMS, aber sonst ist halt alles halt umsonst. Und da gibt es Ping-Monitoring, Port-Monitoring, sogar eine App gibt es da, wo ihr euch auch installieren könnt. Und dann fängt Pro Plan halt entsprechend an, dann $7 im Monat zu kosten, wenn ihr dann auch SMS und SSL-Zertifikatsvalidierung haben wollt und so weiter. Fand ich eine coole Sache für so kleine Sachen als Einstieg, warum nicht?
Ja, super. Und so für den Start vor allem, ne? Also kann ich ja nicht jemand Team haben, was er drauf guckt oder so. Also nicht so gut.
Ja. Ja, und die, das kamen wir halt drauf, weil wir für die Cyberland was bräuchten. Und dann kamen wir wie die richtigen Informatiker halt, ja, da müssen wir ein Prometheus und Grafana, und dann meinte einer so dann. Ja, wieso nimm mir nicht einfach mal so einen Dienst? Ja, habt ihr vollkommen recht. Okay. Da sind wir auch selber in das Not-Invented-Here-Syndrom reingefallen. So, und dann ist es in meiner Pipeline der Service Calendoso.com aufgefallen. Und das ist mir aufgefallen, weil wir in meiner frühen Folge über Calendly gesprochen haben. Und genau. Das ist die Open-Source-Alternative. Natürlich, wenn du das nicht selber hosten möchtest, zahlst du dafür, aber die bieten halt an, dass du auch das Calendly, also das Calendso.com auch on-premise betreiben kannst, und das ist halt kostenlos.
Oh, das ist cool, das muss ich mal anschauen. Ja, also das kann man, finde ich, kann man gut gebrauchen. Ja. Ja.
Und dann war ich ein bisschen im Kaufrausch. Und dann habe ich mir ein neues Homeoffice-Feature geholt, nämlich ein Wonkyboard. Und was ist ein Wonkyboard? Das ist ein Balanceboard. Und das ist jetzt so meine Kaffeepausenbeschäftigung. Also jedes Mal, wenn ich in der Küche bin und Kaffee koche, da stelle ich mich auf ein Wonkyboard und simuliere das Snowboarden oder Wakeboarden im Wohnzimmer.
Und Wonkyboard ist auch quasi ein eine Firma, ne? Also die.
Genau, die heißt auch die, warum das Ganze sich auch Wonkyboard nennt, ist, also normalerweise sind die Balanceboards halt so, dass du halt eine Rolle hast, die relativ lang ist. Da stellst du halt das Brett hin und dann geht's los. Aber da hast du nur eine Dimension. Und der Firmengründer, der ist halt eigentlich ein Surfer und suchte was für den Winter, um halt, halt die Balanceübung halt zu machen. Und der hat das halt so optimiert, dass die Rolle halt was kleiner ist, also von der Länge her, und abgerundet Kanten hast. Das heißt, du kannst auch nicht nur nach links und rechts entsprechend die Balanceübung machen, sondern auch nach vorne und nach hinten. Und ja, das ist halt ganz cool. Das heißt, du kannst dich auch auf der Stelle halt unter 360 Grad Übungen halt machen, wo du dich einmal um die Stelle da drehst. Also da hast du halt mehr Möglichkeiten. Und das kommt halt dann auch dem Snowboarden auf was näher.
Jetzt, ich traue mich hier gar nicht zu fragen, aber das machst du auch noch? Also nicht nur das Autofahrerei, sondern auch noch so Skateboarden oder
Snowboarden? Ja, Skateboarden nicht, aber Snowboarden. Ich war auch ganz traurig. Also ich habe mich auch, das habe ich gekauft, weil ich habe nämlich dann einen Snowboard-Film geguckt. Und da war ich ganz traurig, dass ich dieses Jahr nicht Snowboarden war. Und bevor ich in Depression dann gefallen bin, habe ich mir so ein Bonkyboard geholt.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, diese, also jetzt habe ich Tränen in den Augen.
Alles gut.
Uiuiuiui, die tragische Folge.
Ja, die tragische Folge.
Ja, erst reden wir über UML und dann stellen wir, dann Wonkyboard.
Ja,
so. Okay.
Nee, aber das ist
total cool. Das klang erst ganz cool, aber ich glaube, ich würde mir da alle Knochen draufbrechen.
Ja, also du fängst natürlich an, dass du erstmal einen Stuhl, also ich kann dir mal ein Video schicken nachher. Wo das total easy aussieht. Naja, und jetzt haben wir Sommer, das heißt, das stellen wir das auch auf der Terrasse, und dann geht's draußen im Garten und dann wird ein bisschen im Garten rumgesurft.
Okay, ja, das ist ja so.
Nee, also ich merke da schon, das ist ganz coole auch Übung. Ich habe auch vom langen Sitzen her, das entspannt auch die Rückenmuskulatur, und das ist echt eine coole Abwechslung im Homeoffice. Und das heißt, ich koche mir einen Kaffee, warte, bis das Wasser warm ist, und die 2-3 Minuten stelle ich mich auf ein Board und
wonkiest ein bisschen durch die Gegend.
Genau, da wonke ich ein bisschen durch die Gegend, bin ich Lord of the Board.
Ja, Ja, ich kann es mir bildlich vorstellen, ja.
Ich schicke dir nachher mal ein Video. Ja, und dann habe ich, das hat mir gestern so das Leben gerettet, ein Video-Cut-Software für Dummies. Tobias, vielen Dank für den Tipp. Und zwar, das nennt sich Looseless Cut. Und das ist eine JavaScript-Anwendung, Daniel.
Na, also siehst du mal.
Ja, siehst du. Ja. Also ich bin mir nicht so schade, das auch mal zuzugeben, dass mir eine JavaScript-Anwendung mir das Leben rettet.
Du warst echt verzweifelt, oder?
Und zwar, wir hatten gestern in der Late Night unser Staffelfinale und wir hatten uns entschieden, nämlich eine Retrospektive zu machen. Und das bedeutete, dass wir halt aus jeder Sendung so die Highlights halt rausschneiden wollten. Und ich hatte mich bereit erklärt, das zu machen, weil ich gesagt habe, so ein bisschen Video gucken und zuschneiden, das kriege ich ja hin. Und ich habe damit um 1 Uhr nach Mittagessen angefangen und war 10 Minuten vor Live-Gang halt fertig gewesen. Also, ich würde mal sagen, maßlos überschätzt. Oder unterschätzt die Aufgabe. Und nichtsdestotrotz ist das relativ doch noch zügig gegangen, weil der Tobias mir im Vorfeld empfohlen hat, also wenn du wirklich nur Video halt Schnipsel rausschneiden musst, dann nimm das da, weil da musst du nichts einstellen mit exportieren, sondern er nimmt halt das, was das Original halt hatte und exportiert nur das raus, was du als Schnipsel haben möchtest, ja. Ach, und cool, ja. Das war, also wenn ihr wirklich nur cutten wollt, das ist das Megatool. Keine reine große Einarbeitung, sondern einfach nur die Cuts setzen an mehreren Stellen. Also das heißt, er macht auch noch, kannst auch solche Segmente halt machen und dann hast du mehrere Segmente, sagst du, exportier mir und dann exportiert er in verschiedenen Dateien die Segmente halt raus. Also das hat mir gestern echt so ein bisschen den Arsch gerettet, auf gut Deutsch gesagt. Ja,
cool.
Kommt auch in die Shownotes.
Ja, das kann man, also das ist sowas, ja. Gut, sowas sollte man immer haben. Also irgendwann gibt es immer den Moment, wo man so was machen muss.
Ja, also natürlich ist es keine hochwertige Cut-Software, also Videoschnitt-Software, aber ich brauchte echt das nicht. Ich musste wirklich nur Abschnitte halt raus haben. Ich wollte es ja nicht noch bearbeiten und irgendwelche Tanzkatzen noch einbauen und ja, dann passt das.
Ja. Cool. Haben wir es ja schon wieder geschafft.
Mensch.
Abgefahren.
Und schon wie die Maurer, pünktlich, ne? 2 Stunden.
Ja, genau. Und ich war diesmal nur einmal weg, hast aber nicht mitbekommen, ne?
Doch, es hat ein bisschen gestottert, aber ich habe einfach mal professionell bin ich drüber gegangen.
Achso, du hast auch bei mir gestottert. Da müssen wir nachher mal gucken, wie wir die voll. Also wenn hier irgendwo in der Tonspur beim Konsum war das gestottert dabei ist, dann waren beide Tonspuren schlecht. Nee, aber ich war einmal so komplett weg. Da hast du aber gerade über das Wonkyboard weitergeredet, dann war das okay.
Ja, da habe ich dann gemerkt, dass ich ein bisschen mehr über Monkeyboard reden müsste.
Ach so. Ich muss mal meinen. Ja. Wir schneiden das alles zusammen und dann gibt es bald eine neue Folge. Wie gesagt, heute 2. Juni. Ja.
Der Sommer naht. Oder ist schon da?
Ja. Ja, heute ist er da. Morgen kommen doch das große Gewitter und dann.
Ja, ach, dann wir wollten morgen Ende grillen. Gerne.
Ja, dann viel Spaß. Ne?
Danke. Ich werde berichten.
Also ich glaube, morgen indoor grillen vielleicht. Ne, wenn du eine gute Grillpfanne hast, dann ja.
Ach, ich habe einen Ehemann, der wird schon was hinzaubern.
Dann können wir irgendwann die große Holzkohle- oder Gasgrillfolge machen.
Ja, aber den Axel wirst du nicht in den Podcast kommen. Der hat mir gesagt, er möchte nicht ein Teil dieses Podcasts werden.
Das nehme ich jetzt aber ein bisschen persönlich.
Ja, vielleicht lernst du ihn mal persönlich kennen. Vielleicht kannst du ihn ja überzeugen, dass er bei Herr Miesbills Wissen.
Also, das ist ja bis jetzt immer deine Idee, ne? Das möchte ich mal ganz klar.
Naja, er hat gesagt, er will nicht ein Teil diesem Podcast werden. So.
Da mach dir mal Gedanken, ne? Also das.
Du, es ist in Ordnung. Ich weiß, er weiß, was er an mir hat und ich weiß, was ich an ihm habe.
Ach du meine Güte. Ja, aber dann können wir das trotzdem in der Folge dann besprechen. Dann musst du das halt als Konsument sagen.
Genau, ja. Mach ich. Axel, was war jetzt nochmal der Unterschied beim Gas? Warum benutzt du nochmal Gas? Also Daniel.
Also ihr habt einen Gasgrill, höre ich.
Ja, und keine Sorge, der Trend geht zum Zweitgrill. Ich werde jetzt auch schon seit einem Jahr bearbeitet, dass wir auch noch einen Holzkohlegrill brauchen.
Okay, interessant. Interessant.
Und wie die Geschichte ausgeht, das erfährt ihr in der nächsten Folge.
Dann wird die Entscheidung schon fallen. Ja, jetzt kannst du aber nur hoffen, dass dein Mann nicht bis hierhin mitgehört hat, ne?
Ach ja.
Oder du sagst ihm, in der nächsten Folge verkünde ich irgendwann, was es wird, ob es geht oder nicht. Ja, und du erfährst es nur, wenn du die Folge hörst. Ja.
Naja, also wir können das gerne noch ausarten. Ich meine, da gibt es auch noch die Variante mit dem Smoker.
Ja.
Ja. Also das, also ich kann ja demnächst ja beim Frühstück einfach mal das Thema Grillen mal aufgeben. Da bin ich bis zur nächsten Folge hier gefestigt im Thema.
Ich nörd mich da gerade wieder so ein bisschen rein. Ja, aber ja, vielleicht wird ja aus Ready for Barbecue.
Ja. Also Leute, über Autos dürfen wir nicht sprechen. Mal gucken, wie es mit Barbecue aussieht.
Mal schauen, ob auch sofort im Discord Feedback, ne?
Also
Oder
das ist die Show.
Barbecue ist voll okay.
Ja, oder so, genau. Okay,
Ja,
Daniel,
da
es
müssen wir uns
war.
aber ins Thema einarbeiten, ne? Dann machen wir auch Streams, dann grillen wir da so und so,
Genau.
ne? Dann brauchen wir ein Studio. Okay,
Genau, Hörer grillen.
das Hörergrillen, genau. Und manchmal dürfen die auch einfach nur mitessen.
Ja, genau. Alles. Daniel, es war wie mit dir wieder eine wunderbare Folge.
Ja, und wieder 2 Stunden. Purer Spaß und Freude. Ich hoffe, wie gesagt, die Tonprobleme lassen sich entfernen. Ansonsten bitte ich das zu entschuldigen. Ja. In diesem Sinne, ja, Sandra, wünsche ich euch dir noch eine tolle Woche, schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.